Er ist Gelsenkirchener, Schalker, Journalist und die meisten kennen ihn durch 1904 Inside Schalke. Er liebt diese Stadt und genau deswegen schaut er genau hin. Zwischen Stadion und Stadtgesellschaft, zwischen Emotionen und Haltung. Heute geht's nicht nur um Schalke, aber um alles, was darüber hinausgeht. Herzlich willkommen bei Inside, die Schalker 1904.
Wer sind die geilsten Fans der Welt?
Die Schalker!
Wie heißt dieser Podcast hier? Die Schalker!
Ein frohes neues Jahr und ein herzliches Glück auf 2026 und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Die Schalker. Heute mit einer besonderen Gastfolge, diesmal sogar zu dritt. Wir nehmen erstmal den Trainer mit rein. Glück auf und ein frohes neues auch an dich, lieber Marc.
Glück auf und herzlich willkommen an alle Schalker. Wir haben uns vermisst, euch vermisst.
Definitiv.
Und ja, wir freuen uns.
Wir freuen uns alle, wir freuen uns zu dritt sogar und zwar, wie gerade schon kryptisch angekündigt, aber da ist er endlich, ein Tausendsasser vom Herrn, er lebt Gelsenkirchen, er atmet Gelsenkirchen und dazu gleich noch viel, viel mehr, dazu ist er Fachmann, Medienprofi und echt eine coole Sau. Herzlich willkommen, Sinan Chat bei Die Schalker.
Hallo und Glück auf und vielen Dank für die Blumen.
Ja, selbstverständlich, du hast es verdient. Wie geht's dir, mein Freund?
Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen und wann konnte man als Schalker das letzte Mal so entspannt ins neue Jahr reingehen? Insofern geht's mir auch dank dem Blauen sehr gut, sehr entspannt.
Ja, direkt davor ab, also deine Gefühlslage beeinflusst auch, was die Blauen machen. Bist auch
andersrum,
so einer.
Ja.
Ja, andersrum meine ich ja.
Ja, definitiv. Klar, so gerade Freitagabendspiele, ne? Gewinnt Schalke, ist das Wochenende schon, dann kann passieren, was will, dann ist das Wochenende trotzdem gerettet. Verliert Schalke. Naja.
Alles im Arsch.
Das, ja.
Das stimmt. Ja, was haben wir heute vor? Eine Gastfolge. Wir blicken mit Sinan zurück, einmal zur Hinrunde, einmal kurz oberflächlich, was lief gut. Wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Was ist möglich in der Rückrunde? Trainingslage etc. Natürlich über sein heiliges Projekt Inside Schalke 1904 ein bisschen sprechen. Und dann aber auch über den Mensch Sinan, denn da steckt noch viel mehr hinter als einfach eine geile Aussprache, eine geile Stimme und viel Schalke-Wissen. Genau, wir fangen aber an bei der obligatorischen Sache. Lieber Marc, lieber Sinan, was habe ich denn heute an?
Ja, du hast mal wieder ein Sondertrikot an. Vorne mit dem neuen oder alten S04-Logo. Und kein Sponsor zieht deine Brust, sondern mein Verein als großer, fetter Schriftzug.
Richtig. Könnt ihr das einordnen? Ist ja jetzt noch nicht so lange her. Für was das war, das Sondertrikot?
Oh ja, jetzt...
Ja, egal, 125 Jahre Schalke 04, ja, genau, okay, genau, das ja. War's ja. Und diesmal zwar nicht von Dress 04, aber ich grüße ihn natürlich trotzdem. Ganz kurioserweise, ich wollte es die ganze Zeit tragen und wir haben vor 3 Wochen einen neuen Schrank aufgebaut und auf einmal finde ich das Trikot hinterm Schrank komplett dreckig, verstaubt, einmal in die Waschmaschine und ja, jetzt tragen wir es endlich mal und können es endlich mal der Welt präsentieren. Genau, für immer mein Verein. Hinten steht noch drauf, egal ob jung, ob alt, egal ob groß, ob klein. Haben 9 junge Schalke-Fans mitdesignt mit Adidas zusammen. Viele Anekdoten oder viele Erinnerungsstücke. Wie gesagt, das alte Logo ist halt mit drauf. Kleine Retro-Details, der Flutlichtmast oder wie manche sagen, das Bügeleisen ist mit drauf. Und ja, ich finde es super geil. Die Farbe ist geil und ja. Das dazu haben wir das dann auch geklärt. Dann jumpen wir mal rein in die Hinrunde, die ja alle noch bildlich vor Augen haben. Ist ja noch nicht so lange her, aber ja, am Wochenende geht's wieder los. Und daher, Sinan, erzähl mal was. Wie hast du so die Hinrunde verfolgt, erlebt? ordne die mal ein.
Ja, also zuallererst war die Hinrunde eine riesengroße Überraschung. Ich tausendmal schon besprochen und ich glaube, es bleibt trotzdem auch beim tausend und vierten Mal einfach wahr. Keiner, ehrlicherweise niemand hat sicherlich mit diesem sportlichen Erfolg gerechnet. Ich jedenfalls habe es nicht, das gebe ich ehrlich zu. Auch das schon oft gesagt, der Erfolg basiert natürlich vor allen Dingen auf einer ganz starken Defensive. Nur 10 Tore in der Hinrunde, das ist eine Marke, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir haben endlich wieder einen stabilen, guten Torwart und eine Abwehrkette davor, die die schon wenig zulässt, die die Abseitsfalle gut stellt und clever. Das ist alles auf der Habenseite, die Mentalität stimmt, die laufen viel, die Jungs, das ist alles auf der Habenseite. Fakt ist aber auch, natürlich spielt Schalke echt nicht die Sterne vom Himmel. Gerade offensiv ist viel Luft nach oben und wir haben alle nicht nur in den letzten Spielen der Hinrunde, aber da dann ganz deutlich gesehen, wenn der Gegner es schafft, diese erste Pressing-Reihe von Schalke zu überspielen, da cool bleibt, nicht nervös wird und schon auf den eigenen ersten 30 Metern den Ball vertändelt, dann wird es für Schalke echt schwierig, ein Mittel zu finden, auch offensiv gefährlich zu werden. Ganz viele der Spiele in der Hinrunde standen auf der Kippe. Ne? Es waren viele 1-0-Siege dabei, die auch hätten anders ausgehen können. Sind sie zum Glück nicht. Und es ist auch bei weitem nicht nur alles Glück, aber worauf ich hinaus will, und dann hört der Monolog auch auf, da muss schon, also für die Rückrunde muss schon offensiv mehr Varianz rein, sonst ist Schalke zu ausrechenbar.
Ja, perfekt. Bevor du einsteigst, Marc, da würde ich dir nicht direkt nicht mit reinholen aus Trainersicht, weil du es ja auch gerade gesagt hast, Sinan, offensiv muss auch einiges draufgepackt werden. Die Frage ist, mit diesem Spielsystem, ist da überhaupt offensiv noch so viel mehr rauszuholen, weil es ja überhaupt nicht auf Ballbesitz ausgelegt ist. Und so würde ja die komplette Statik und die komplette Spielweise halt flöten gehen. Marc, kann man das irgendwie noch, also klar, Feinheiten schon, aber wären wir jetzt so eine Ballbesitzmannschaft wie Guardiola zur besten Zeit, oder?
Also erst einmal müssen wir mal gucken, ich sage immer so schön, wo wir herkommen. Ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren so viel Gegentore gefressen, so viel unnötige Gegentore gefressen, dass eigentlich klar war, dass der Trainer, der kommt, erstmal sehen muss, dass er hinten defensiv gut steht. Und da konnte man auch, sag mal, von ersten Tag an sehen, dass der Trainer ein Hauptaugenmerk auf die Defensive geleitet hat, um wenig Gegentore zu kassieren. Ja, im Ende ist es so, jedes Spiel fängt bei 0 an oder bei 0-0 und solange du keinen reinkriegst, nimmst du einen Punkt mit. Ja, das ist das Einfachste im ganzen Fußballspiel. Und vorne brauchst du natürlich dann auch ein bisschen Glück. Das Glück haben wir uns erarbeitet. Durch die Sicherheit, die wir gewonnen haben, weil wir hinten super stehen. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, wir haben oft mit Glück auch gewonnen. Andere sagen, so oft kann kein Glück sein. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir haben viele Spiele einfach auch Glück gehabt, weil der Gegner vielleicht nervös geworden ist und sich vielleicht wirklich Gedanken gemacht hat, hey, wie komme ich durch diese Viererkette durch? Wie komme ich an dem Torwart vorbei? Und dann irgendwann rennt ja auch die Zeit weg. Ja. Aber sicherlich kann man nach vorne noch etliches machen. Nur jetzt war erstmal wichtig, der erste Schritt, Defensivarbeit.
Ja, gut. Also dann wissen wir ja, woran gearbeitet wird jetzt gerade noch, ne? Bis zum Heimspiel, bis zum Auswärtsspiel am Samstag.
Ich befürchte aber auch, ja, dass unser Spielermaterial nicht unbedingt dafür geschaffen ist, dass wir so viel offensiv noch draufpacken können.
Ja, das ist die Frage, Sinan. Was denkst du?
Ich denke, Fakt ist, Music wird sich Varianzen ausdenken müssen. Ob die Spieler, die er hat, dafür unzureichend gut sind, sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass das für die zweite Liga reichen müssen. Es braucht aber mehr Varianz. Also alleine dieses den Ball dem Gegner geben und dann drucken und pressen wird eben nicht für 17 Spiele in der Rückrunde reichen, wenn sich zunehmend auch jeder darauf eingestellt hat und weiß halt, wie du spielst. Und sprich, es braucht da noch endlich mal ein bisschen mehr Flanken, ein bisschen mehr hohe Bälle vielleicht auch. klar ist, da ist Silla dann in der Tat nicht der perfekte Spieler für. Deswegen will Music ja, also von Anfang an ja im Grunde auch ein Stürmertyp, im Grunde, also von der Physis her im Grunde wie Brian Lassmer. Groß, schnell, vielleicht dann aber mit der Technik eines Armin Younes. Klar, den möchte jeder Trainer gerne, ist nachvollziehbar, aber du wirst schon mehr über die Seiten, über die Flanken kommen müssen. Also ich glaube aber schon, dass, also Music weiß das und die Varianzen werden sie sich hoffentlich auch erarbeiten.
Mhm. Ja, Step by Step, wie Marc ja gerade richtig sagte, klar, ne? Hinten baust du erstmal auf und dann kommt die Sicherheit und dann kannst du auch ein bisschen was ausprobieren. Aber auch, wie du gerade richtig gesagt hast, so die letzten Spiele haben es halt schon gezeigt, gerade Braunschweig. Schalke ist dann doch schon leicht zu knacken, wenn du weißt, wie es geht und wenn du die Courage natürlich auch hast, das Spiel durchzuziehen, weil nach vorne sind wir ja trotzdem gefährlich, so ist es ja nicht.
Ja, das ist immer noch, also das ist jetzt Kritik auf ganz hohem Niveau.
Ja, aber Kritik gehört dazu, um sich zu verbessern halt, ne? Wir hauen ja nicht raus, sondern wir probieren ja konstruktiv zu sein. Was waren so der größte Wendepunkt denn für dich so in der Hinrunde? Oder ab wann hast du gemerkt, okay, krass, es ist irgendwie hier anders. Du bist ja wahrscheinlich auch oft beim Training oder vielleicht auch schon bei der ersten PK von Muslic oder als Baumann gekommen ist. Oder wo kannst du das irgendwie so einordnen für dich?
Um das einzusortieren, also beim Training und bei den Pressekonferenzen, und so bin ich tatsächlich eher selten bis gar nicht, weil das machen die Kollegen Andi Ernst und Robin Haag auch aus
Grüße
dem
Talk. Gehen raus, ja.
Das sind ja unsere Sportreporter. Ich bin aber natürlich auch bei jedem Heimspiel und gelegentlich auch bei Auswärtsspielen und verfolge die Arbeit der Kollegen. Aber wann ich das Gefühl hatte, da wächst was zusammen, was jetzt eben ganz anders ist als in den vergangenen zwei Jahren, das war tatsächlich schon relativ früh. Schon so nach 5-6 Wochen war deutlich zu sehen, da steht eine Mauer hinten, ne? Und ich hatte das Gefühl, auch Loris Karius wurde von Woche zu Woche echt noch stärker, noch souveräner, ruhiger. Die Ausstrahlung war auf einmal wieder eine ganz andere. Das erinnert an ganz große Torhüter, die wir lange Zeit oft bei Schalke hatten. An die erinnert mich Karius zunehmend. Diese Nervosität, die wir unter den letzten ein, zwei Keepern hatten, die ist weg. Also sprich, schon nach so 5-6 Spieltagen hatte ich das Gefühl, jo, also in der Tat, also du hast vorhin gesagt, immer Glück ist Können, so ungefähr, Marc, das ist ja in der Defensive eben nicht gewesen. Da war dann echt schnell klar, okay, mit Katic haben die sich so ein Typ Bordon geholt und Kuruçay, weiß nicht, mit Stajic daneben. Ich romantisiere jetzt ein bisschen, aber es erinnert daran, weil es einfach eine stete, ruhige Verteidigungsarbeit ist und eben kein Zufall.
Mhm. Ja, absolut. Also da gebe ich dir recht. Also da kommt Bordon und Kristal jetzt schon ziemlich nah. Hat mich auch direkt daran erinnert. Und ja, unser Punktstück ist auf jeden Fall die Defensive und darauf baut das ganze Spiel auf, ja. Und wie du schon gesagt hast, ein Karius mit seiner Ausstrahlung, das ist aber auch bei Arian Gantenbein. Und ich habe mit Arian auch gesprochen gehabt, ein Spiel, und sag immer, was ist los? Seid ihr irgendwie im Zaubertopf oder Zaubertrank gefallen? Und dann sagt er, nein, wir haben alle wieder Selbstvertrauen. Wir gucken alle wieder nach oben. Wir gehen mit breiter Brust raus. Und das liegt einfach daran, dass wir einen klaren Plan haben. Und das merkt man halt auch, ja. Also der Trainer hat denen auf jeden Fall so einen klaren Plan gegeben, wo sich jeder dran hält und wo wirklich jeder bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und das merkt man und das macht gerade wieder richtig Spaß.
Ja, perfekt. Also einigen wir uns da drauf. Es gibt nicht den einen Punkt, sondern ganz, ganz viele Punkte, die zusammen gerade passen. Viele Zahnräder, die aneinander greifen. Ob es von oben ist bis runter zu den Ersatzspielern. Es läuft gerade und ja, dann können wir ja direkt mal zur aktuellen Situation gehen. A, zum Testspiel, was ihr ja gesehen habt, zumindest teilweise. Und dann vielleicht auch nochmal kurz zur der Trainingslagersituation. Da wirst du ja auch ein paar Informationen haben. Und ja, starten wir mal. Also ich habe nicht viel gesehen können am Samstag. Hatte halt einen Freund, der auf dem Weg nach Osnabrück war. Und ich habe ihm irgendwann einen Screenshot geschickt bei Instagram. Ich so, ey, Junge, du kannst umdrehen, das wird heute nichts. Ne? Und ja, dann kam mir irgendwann später noch die Info, okay, wir spielen dann doch im Parkstadion. Und ja, haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Sinan, deine Einschätzung?
Ich glaube, sportlich kann man nicht sehr viel aus dem Spiel lesen, außer dass in der zweiten Halbzeit Schalke absolut souverän war. Da war es dann Einbahnstraßenfußball, aber ja jetzt auch nicht, wo du gedacht hast, wow, also beim Testspiel denkst du das ohnehin selten, aber wow, da kann sich Hertha BSC Berlin aber warm anziehen für den Rückrundenstart. So geil war es dann aber auch nicht, es liegt aber in der Natur der Sache. Viele Spieler werden ausgewechselt. Es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich mich dann, jetzt war ich vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber wo ich mich über Musa Sylla ein bisschen geärgert habe. Oder ja, doch, ich habe mich geärgert, weil er ein, zwei Torchancen hatte, von denen ich glaube, dass er die machen kann. Und davon hat er auch in der Hinrunde definitiv ein paar liegen lassen. Musa ist seit dem Sommer, glaube ich, mental im Gegensatz zu allen anderen Spielern. Du hast gerade gesagt, Selbstvertrauen hat Adrian Gantenbein, der gesagt ist da. Bei Musa ist der einzige Spieler, bei dem ich glaube, da ist es mental eher noch ein bisschen wackeliger, weil viele Dinge, die er hat liegen lassen, kann er es ja. Und das war in dem Testspiel auch so. Und dann, ja, zugegeben, macht er natürlich noch ein ziemlich spektakuläres Tor, das 1-0. Aus ja, über 30 Metern irgendwie direkt abgenommen, kullert dann am Torwart vorbei. Den muss er natürlich auch erstmal so nehmen und machen. Macht er ganz gut. Und trotzdem, Sylla hat noch Luft nach oben. Viel mehr ist zu dem Testspiel aus meiner Sicht eigentlich auch nicht zu sagen. Außer ganz bitter dann hinterher, dass sich Henning Matriciani später dann Kreuzbandriss zugezogen hat und ganz, ganz, ganz bitter jetzt die Saison für ihn endet und damit auch seine Zeit auf Schalke so sehr schade endet. Ganz toller Typ, der Junge.
Ja, hört man viel, habt ihr auch in der aktuellen Folge ja kurz drüber gesprochen.
Ganz tolle Einstellung zum Beruf, zum Job, auch zum Club. Ich wünsche ihm auf jeden Fall von Herzen wirklich, dass es für ihn irgendwie weitergeht. Daumen sind gedrückt, ja.
Ja, dann würde ich mal zum Thema Trainingslager gehen. Wie ja alle wissen, ist Schalke zu Hause geblieben bei frostigen Temperaturen. Ist ein offenes Geheimnis, lag wirklich nur an den Finanzen, oder? Hast du da irgendwelche anderen Informationen, dass wir uns irgendwie besser auf die Rückrunde einstellen wollen?
Nein, natürlich ist das Hauptthema am Ende des Tages ist die Kohle. Das ist so. Hätte der Coach aber ein Trainingslager gewollt, unbedingt gewollt, dann hätte der Club ihm das sicherlich auch möglich gemacht. Davon bin ich überzeugt. Ein Trainingslager mit so einem großen Kader und Staff kostet zwar schon einiges, aber so schlimm ist es darum Schalke auch nicht gestellt. Das hätten sie schon noch gestemmt bekommen. Wäre organisatorisch schwierig geworden in der Kürze der Zeit. VfL Bochum hat es ja gemacht, die wollten auch nicht wegfliegen und dann sind sie, weil noch ein bisschen Schnee und Eis lag, dann doch noch ganz kurzfristig geflogen. Schalke ist ja alles eine Nummer größer. Hätte man bestimmt trotzdem hingekriegt, aber Muslic war auch von Anfang an nie, also wollte sich von Anfang an unbedingt. Und ich glaube, es wird der Mannschaft ehrlicherweise unter Vorbereitung auch nicht groß schaden. Also hinterher ist man immer schlauer bei solchen Themen, das ist klar. Aber im Endeffekt waren das, ich lasse es 3, 4, 5 Trainingseinheiten gewesen. Marc, das kannst du besser einschätzen als Trainer, aber ein paar Trainingseinheiten, die du ja vielleicht nicht so machen konntest, wie du es gerne gehabt hättest, wenn es +3, 4 Grad gewesen wären. Aber als Ausrede darf das am Ende ehrlicherweise nicht gelten.
Ja, also das sehe ich genauso. Also ich sag mal, ein Trainingslager, ob du das jetzt in der Sonne machst oder im Winter hier. Klar, die Sonne ist für alle ein bisschen angenehmer. Die Plätze sind vielleicht auch noch ein bisschen besser. Wobei so viel Niederschlag war jetzt nicht, außer der Schnee und durch die Rasenheizung, glaube ich, waren die Plätze schon ganz gut.
Ja.
Und ich denke, jetzt am Wochenende in Berlin wird es auch scheiße kalt. Also die Voraussetzungen waren jetzt keine schlechten. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendwie jetzt durch die äußeren Bedingungen einen Nachteil auf unseren Rückrundenstart hat. Definitiv nicht.
Ja, ich weiß nicht, wo ich das gehört hatte. Ich glaube, beim Schalker Mark, beim Podcast vom Dirk.
Ja, Schlammi war es.
Genau. Der hat ja dann irgendwie gesagt, so ja von wegen, ja, gerade diese taktischen Einheiten, diese Finessen, die halt vielleicht unter Umständen einfacher einzustudieren wären, wenn die Spieler sich in Anführungszeichen vielleicht wohler fühlen würden und dann nicht so frieren, weil ich war am 3. Januar, es war ja eines der ersten Trainings und da war es ja abgefuckt kalt, Alter. Ja. Boah, und du stehst halt da nur und denkst dir so, Junge, wie willst du da, also ich als, ne, natürlich bei weitem nicht Profi, aber wie soll man da aufnahmefähig sein, wenn man hofft, dass sich irgendwie die Gliedmaßen abfrieren und dann noch irgendwelche Sachen. Aber dann hat Muslic einmal eine Ansage gemacht und dann hast du auf jeden Fall richtig Feuer drin gesehen. Und das ist ja diese Aura, die immer beschrieben wird. Ne? Ich glaube, das macht viel wett.
Also das können Sportexperten sicherlich, also richtige Sportexperten sicherlich besser beurteilen. Ne? Also richtige Trainer können das besser beurteilen, ob man in so einem Trainingslager in der Kürze der Zeit Taktik und Spielweise besser einüben kann. Ich wage das zu bezweifeln. Was so ein Trainingslager sicherlich, der Effekt, den ein Trainingslager haben kann, ist sicherlich eher so ein zwischenmenschlicher, ne? Dass sich die Spieler, wenn sie dann nochmal eine Woche, 10 Tage zusammen sind und nach dem Training irgendwie noch eine Runde Tischtennis spielen und zusammen essen oder weiß der Geier, vielleicht sogar kochen oder sowas, dass man sich da vielleicht ein bisschen näher kommt. Aber da haben wir, glaube ich, gar kein Problem. Also Es steht ja eine Einheit auf dem Platz und von Andi Ernst weiß ich, der dann mit Kenan Karaman und anderen Spielern gesprochen hat, die fanden es wiederum ziemlich geil, dann abends auch bei der Familie sein zu können. Insofern, auch das kann ja ein Mehrwert sein, ne? Wenn du zufriedene Spieler hast oder glücklichere Spieler, weil sie eben nicht für den Job nochmal eine Woche, 10 Tage von der Familie getrennt waren.
Ja, hast du absolut recht. Gerade mit den Spielern, die Kinder haben oder kleine Kinder haben, sind etliche, gibt dir natürlich auch viel Kraft. Bei kleinen Kindern, egal wie schlecht dein Tag war, du kommst nach Hause, die lachen dich an und strahlen, die bringen dich auf andere Gedanken. Und ich glaube, das gibt dir auch verdammt viel Energie, ne? Wenn du dann zu Hause bist bei deinen Kindern in deinem eigenen Bett, auf deiner eigenen Matratze. Also das sehe ich jetzt auch nicht als Problem, sondern schon eher als Vorteil, glaube ich.
Ja, sehe ich auch. Und erste Mal, ja, also wie oft ist Schnee in Gelsenkirchen, weißt du, so.
Ja, schon lange nicht mehr gewesen.
Ja, dann können sie wenigstens mal einen Schneemann zusammenbauen und das sind dann, ja, Momente, die auf jeden Fall einen Kraft geben, 100%ig. Dann würde ich Trainingslager mal schließen. Gibt ja nicht mehr zu viel dazu sagen. Im Sommer werden wir wahrscheinlich wegfahren.
Davon gehen wir mal aus.
Genau. Und wie du richtig gesagt hast, im Nachhinein ist man immer schlauer und dann werden wir sehen, was mehr gebracht hat, vielleicht schon am Samstag. Dann würde ich mal so einen groben Ausblick in die Rückrunde wagen, lieber Sinan. Oder besser gesagt, ich kombiniere die Frage nochmal, ab wann oder bist du überhaupt davon überzeugt, dass dieses Jahr ein großartiges Jahr wird und wir spätestens im Mai was zu feiern haben?
Mein Geburtstag oder was?
Ja, da auch. Ja, du lädst uns allein.
Gerne.
Also die Antwort kurz und knapp, ja.
Ja.
Ich glaube, Schalke wird aufsteigen. Aus einigen Gründen, die wir schon besprochen haben, auch da Phrasenschwein, defensiven Gewinn, Meisterschaften etc. Aber ja, da ist ja, es ist eine Phrase, weil es ja auch, weil er ja auch was dran ist. Also diese Abwehr wird nicht ineinander zusammenfallen und du wirst keine 40 Gegentore mehr fressen, das wird nicht passieren. Möglicherweise wirst du auch nicht so viele Spiele gewinnen wie in der Hinrunde, das kann sein. Aber ich sehe die Konkurrenz in der zweiten Liga, ehrlich gesagt, ich sehe da keinen, von dem ich behaupten würde, der wird da durchweg durchmarschieren und an uns vorbeiziehen und uns weit hinter sich lassen. Also diese Konstanz, die sehe ich auch bei allen anderen Mannschaften nicht. Deswegen, ja, ich glaube schon, Schalke wird aufsteigen. Schalke muss aufsteigen, auch da, ich weiß, es gibt zwei Lager, die einen sagen, naja, lass sie doch lieber noch ein Jahr in der zweiten Liga, sich konsolidieren, die Mannschaft stärken. Ich glaube nicht daran, dass du ein weiteres Jahr in der zweiten Liga deine Mannschaft quasi stärken und weiter aufbauen kannst. Wird dann passieren, was im Zweifel immer passiert. Es kommt ein deutlich finanzstärkerer Club und davon gibt's aus Gründen sehr, sehr viele in der Welt, die mehr Kohle haben als wir. Und Ja, dann sind im Zweifel, wenn du Pech hast, wird dir dann so ein Katic weggekauft oder ein Kulucai oder vielleicht sogar ein Karius oder weiß der Geier wer. Ne? Sprich, Schalke muss so schnell wie möglich aufsteigen, damit der Club in hoffentlich 5 Jahren plus X wirtschaftlich endlich mal dasteht, in der Bundesliga wieder konkurrenzfähig zu sein. Also auch wenn du aufsteigst, siehst du natürlich die mit Sicherheit nicht um die ersten 10 Plätze spielen. Aber du wirst dich in der zweiten Liga einfach nicht vernünftig konsolidieren können. Das dauert zu lange. Mhm.
Ja, ja, definitiv. Und nach der Hinrunde, also wo soll die Mannschaft sich denn noch mehr festigen oder noch mehr eingespielt sein? Ne? Also ich glaube, wir sind so am Peak angelangt. Minimale Stellschrauben sind noch zu drehen, aber sonst wofür ein weiteres Jahr in der zweiten Liga? Und wie du richtig sagtest, es gibt genug Spieler, die Begehrlichkeiten wecken, und dann sollte man die lieber mitnehmen und dann in der ersten Liga verkaufen vielleicht, dann wie auch immer, oder Klasse halten, wie auch immer. Okay, also die Frage war auf jeden Fall, du glaubst an den Aufstieg. Ab wann hast du das geglaubt?
Ende November, Anfang Dezember. So um den
Ach, so spät erst, okay. Und vorher warst du auch so...
Also bis dahin... Also ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Natürlich habe ich erwartet, dass irgendwas Schalkiges wieder passiert. Sprich, dass sie wieder einbrechen werden. Und dass dann die Phase kommt, so 2, 3, 4 Spiele nicht gewonnen. Und dass dann wieder möglicherweise halt wieder das typisch Schalkige losgeht und man auf einmal anfängt, Dinge zu vergeigen, die man wochenlang vorher hingekriegt hat, und dann gehen Diskussionen drumherum los, dann geht möglicherweise wieder die Trainerdiskussion los. Also das habe ich bis in den Spätherbst hinein noch nicht für ausgeschlossen gehalten, dass das passieren kann. Inzwischen denke ich, das passt schon alles ganz gut, was da gerade, vor allen Dingen auch hinter den Kulissen, sprich auf Führungsebene mit Baumann, als sportlicher Strippenzieher, mit Jürgen Mölder als jemanden, der vor der Kamera steht und alles abfängt, also alle Interviews macht, also total sympathisch ist dabei, viel redet, ohne irgendwas zu sagen. und mit Muslic, der sich ja auch sehr gut zu verkaufen weiß, das ist gar keine Kritik, ne? Es ist, der weiß schon genau, wie er den Nerv der Schalker trifft, und das macht er sehr gut. Aber er performt ja auch, seine Mannschaft performt ja auch. Und da habe ich inzwischen jetzt keine Sorge mehr, dass das plötzlich einbricht.
Wenn du den Trainer siehst, spricht er dich dann auch direkt mit Sinan an, so wie er es bei jedem macht?
wir haben uns zwar ein paar Mal jetzt schon getroffen, war auch geduzt, aber noch nicht namentlich.
Okay. Kommt dann zurück.
Aber ja, grundsätzlich auf Schalke, Kumpel, du ist... sowieso gang und gäbe. Ja,
sehr geil. Marc, du noch was zur Rückrunde? Weil ich hätte noch eine Frage, dann können wir das dann auch ad acta legen, das Thema.
Ja, also zur Rückrunde, wie gesagt, ich bin ja immer so der Gegenpart, ne, von unserem Yin und Yang, ne? Also
Aufstieg!
Genau, und also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil halt die Liga verdammt ausgeglichen ist und die ersten 5 sehr nah aneinander, aber nicht nur die ersten 5, sondern auch die von unten, irgendwie kann jeder jeden schlagen oder schlecht sogar jeder jeden, und ich hoffe einfach, dass wir jetzt in Berlin schon was mitnehmen, aber kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ja. Also ich denke lieber von Spiel zu Spiel, und ich glaube, wenn wir die ersten 5 Spiele immer noch Erster oder Zweiter sind, dann glaube ich da auch dran. Aber vorher, weiß ich nicht, vielleicht wurde ich auch zu oft enttäuscht in den letzten Jahren, wo du dann Herzbluten hattest. Aber ja, ich sag mal, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber Sinan hat auf jeden Fall recht. Ich glaube nicht, wir können aufsteigen, sondern wir müssen aufsteigen. Also das ist, glaube ich, Fakt, weil ich sag mal, so Spieler wie Karius, Vitali Becker, wie Sinan gerade alles richtig gesagt hat, die Leute sind weg und die wollen ja auch höher spielen, ist doch klar. Auch wenn die Schalke lieben, machen wir uns nichts vor. Als Sportler willst du so hoch wie möglich spielen, und wenn dann einer kommt aus der ersten Liga oder aus der Premier League oder wo auch immer her, dann machst du dir Gedanken dazu, ob du gehst, ja. Das ist einfach so.
Ja, menschlich, ne? Auf jeden Fall.
Ja.
Sinan, dann, was wäre denn so der X-Faktor für dich in der Rückrunde? Also worauf, wenn wir das jetzt wirklich runterbrechen, worauf muss es drauf ankommen?
Das hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen. Was wirklich entscheidend wird, ist, dass Music es schafft, eine Varianz in sein Offensivspiel zu bringen. Schalke darf jetzt nicht 17 Spiele auflaufen und immer versuchen, nur vorne, also in Anführungsstrichen nur vorne zu pressen und zu hoffen, dass man über dieses den Gegner unter Druck setzen seine Torchancen bekommt. Das basiert ja am Ende des Tages auch immer so ein bisschen auf einer Kette von Zufällen an. Also du setzt den Gegner unter Druck und dann muss der Rest ja auch stimmen, das passt. Schalke braucht also ein bisschen mehr Ideen, wie sie im Zweifel, wenn das eben nicht funktioniert, Situation kreieren können. Das hatte ich vorhin schon gesagt, da muss deutlich mehr über die Flanken kommen, über die Schienenspieler. Das war viel zu wenig in der Hinrunde. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Da muss möglicherweise auch Muslic überlegen, ob er je nach Spielsituation, je nach Gegner eine Varianz findet, auch mit einem spielstärkeren, mit einer spielstärkeren hängenden Spitze. Kenan kann das eigentlich, aber oft ist er dann, es gibt Spiele, da ist er dann irgendwie gar nicht zu sehen oder lange Zeit nicht zu sehen. Da braucht es dann eine Idee, eine Alternative, wenn Kenan eben nicht den Spielmacher macht in dem Spiel, finde ich, glaube ich. Du brauchst dann jemanden, der dann reinkommen kann. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, Armin Younes immer zu bringen. Ich habe es da in den Augen schon abgelesen. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür und auch nicht für einen bestimmten Spieler. Aber dann von der Idee her, dass du du brauchst dann auch einen Schlüssel, wenn eine Mannschaft sich eben nicht so unter Druck setzen lässt. Mhm. Das ist der X-Faktor.
Das ist der X-Faktor, also mehr Varianz und ein bisschen mehr Kreativität halt rein und nicht nur Schema F, ne? Also das ist, wenn man das so rausschneidet, hört sich das dann, als ob wir die unzufriedensten Schalke auf der Welt sind. Nein, definitiv nicht, aber ja, wie gesagt, hatten wir gerade schon.
Ja, Sinan, also dann würde ich mal kurz einmal einhaken. Also wenn ich jetzt hier von meinem Sparkassen-Coup ausgehe und dir das ganze Geld zur Verfügung stelle, welchen Spieler würdest du mir dann nach Gelsenkirchen holen und warum?
Ja, tatsächlich braucht es dann einen Alternativspieler für Musa Sinan. Das hatte ich vorhin ja schon angedeutet. Der Musa performt nicht so, wie er könnte. Er underperformt gemessen an dem, was er eigentlich kann. Sprich, es wäre, also ich kann dir kein Name-Dropping machen, ich werde dir keinen Namen nennen, aber du brauchst einen Stürmer, einen richtigen Knipser vorne und dann brauchst du jemanden, der ihn füttert hinter ihm. Ein klassischer Zehner, das klingt jetzt natürlich, mein Gott, das will jede Mannschaft haben, das ist mir völlig klar. Aber auf der Position haben wir auch lange ja nichts mehr gemacht. Wir haben unsere Defensiven verstärkt, wir haben hier und da so ein bisschen was auf den Schienen gemacht. Aber lange nicht mehr nach einer Alternative geguckt, wenn Kenan mal das Spiel nicht machen kann oder vielleicht selber verletzt ausfällt. Wo ist dann die Kreativität? Wer übernimmt denn das Zepter in der Mannschaft? Holt sich den Ball an der Mittellinie mal und versucht, den zu verteilen.
Ja. Also die Position hätte ich sogar noch hervorgenommen vor Musa Süler, weil ich finde, da haben wir einfach auch für 10 wirklich zu wenig. Also klar, wir haben Younes, der einen überragenden Fuß hat, aber der natürlich durch seine Athletik das gar nicht mehr schafft, die ganzen Spiele zu machen. Ja, bei Kenan habe ich auch oft das Gefühl, habe ich mit Tim schon oft darüber diskutiert, dass er dann die Rückwege nicht mehr macht oder nicht entscheidend genug in den Zweikampf in der Rückwärtsbewegung kommt und dadurch der Gegner natürlich schon ein paar Meter nach hinten laufen kann mit Ball am Fuß. Aber mir fehlt ehrlich da auf der 10 ein, ja, weiß nicht, vielleicht so ein junger Bengel, der so einfach wie so ein Straßenkicker so richtig Bock hat auf Fußballspielen, wo du nicht weißt, was macht der jetzt, sondern der macht einfach so, weißt du, so ohne Überlegen und auch mal auf die heiße Herdplatte fassen und sich verbrennen, aber der so wirklich versucht, mal so, ja, so seine Spielidee einfach da reinzubringen, ja.
Es gab ein paar Momente in der Hinrunde, da hatte ich das Gefühl, dass Sofiane LV, sie könnte das sogar machen. Also er hat ein paar Momente gehabt, ein paar Spiele gehabt, ein paar geniale, also ein, zwei, drei geniale Pässe gehabt, wo ich dachte, okay, und dann noch mit dieser Physis, der wuselt sich da überall rein, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, der kann das. Vielleicht kann er das auch und vielleicht muss man ihn dann aber halt mehr von seinen Defensivarbeiten entbinden. Möglicherweise. Vielleicht ist das eine Variante.
Ja, also die teile ich mit dir. Ich finde ihn auch überragend. Also dafür, dass ihn ja eigentlich keiner kannte, außer irgendein Scout von Schalke. Ne? Der geht in jeden Zweikampf. Der ist vorne, der ist hinten, der ist links, der ist rechts. Der spielt saubere Pässe, der spielt gewagte Pässe. Der ist ein richtig geiler Kicker eigentlich. Und den würde ich auch gerne mal auf der 10 sehen, wo er einfach so wirbeln kann, wie er möchte, aber defensiv von seinen Aufgaben entbunden wird und einfach wirklich offensiv schalten und walten kann, wie er mal möchte. Also den würde ich gerne mal sehen.
Ja, wer weiß, ne?
Weil ich finde schon, hier der gerade von Bayern, der gerade da so ein bisschen in Kritik gestanden, weil er mit 17 Jahren gesagt hat, er möchte mal bei Real Madrid spielen, ja, und richtig auf die Fresse dafür gekriegt hat. Daran erinnert er sich mich so ein bisschen, ja. Also so wirklich total unbekümmert, unbeschwert und einfach Bock auf Fußball. Solche Leute brauchen wir.
Mhm. Ja, aber dafür muss halt alles funktionieren. Wenn du da so einen Freigeist hast, der muss natürlich dann auch den Rücken frei haben, ne?
Ja, dafür brauchst du dann zwei gute Sechser. Das ist so.
Ja. Ja, spannend. Geil. Coole Perspektive auf jeden Fall. Wenn wir das Thema abgeschlossen haben, dann würde ich noch einmal in das Kapitel 1904 Inside Schalke gehen, bevor wir dann zu dir wirklich dann kommen als Person. Von vornherein geil, Alter. Einfach nur geil, das Format. Also ich liebe alles an euch. Den Korani, der die letzten 5 Saison immer nur nichts mehr sehen konnte, weil alles scheiße läuft. Aber auch die Art und das Ganze drumherum. Und insbesondere für mich persönlich ist das immer gut. Ihr nehmt ja in der Regel, kommt ihr Sonntag früh, sprich immer vor uns, so dass ich euch immer gucken kann und super viel mitnehmen kann und dann so tun, ich weiß alles. Nee, also wie gesagt, sensationell.
Daher wird der Wind.
Gratulation. Daher wird der Wind. Also das bisschen Wissen habe ich dann von denen geklaut, richtig. Bisschen dazu, wie ist das zustande gekommen? Wer ist da so der Head of? Wie läuft das so ein bisschen ab? Etc. pp. Weil erfolgreich seid ihr und geil seid ihr auch, da müssen wir jetzt nicht großartig drüber reden.
Ja, vielen Dank nochmal. Also, der Ursprung ist tatsächlich relativ witzig und an die Witzigkeit kaum jemand erinnern. Wir sind vor 3 oder 4 Jahren gestartet, da kam meine Chefin, Online-Chefredakteurin der WAZ, auf mich und meinem Kollegen Matthias Schildermann zu und hatte eine Kölner Agentur an der Hand. Ich dachte, wir wollen ein total geiles neues Format ausprobieren, hättet ihr Bock? Ich dachte, okay, was soll das denn sein? Ja, ihr guckt mit Hans Sapai ein Spiel. Also wir sitzen zusammen an einem Tisch, gucken ein Spiel. Es war, glaube ich, sogar Schalke Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Und hinter euch im Hintergrund wird für die Zuschauer, werden so Piktogramme eingezeichnet, wo gerade der Ball ist und wer gerade den Ball hat. Also völlig irre, so wie so. Wie Tetris oder so. Also, und ihr sitzt dann da 90 Minuten, die Kamera ist auf euch gerichtet, inklusive Halbzeit und so, und ihr unterhaltet euch über das Spiel und die Welt und so. Mhm. Gut, probieren wir. Also saßen wir da über 2 Stunden mit Sapai zusammen, haben uns dieses Spiel angeguckt und ich vermute mal, kein Mensch dieser Welt hat sich das angeguckt, jedenfalls mit Sicherheit nicht in voller Länge. Also warum? Warum sollst du dir die drei Hühner auf der Stange da angucken, wie die Schalke gucken und darüber reden? Nach diesem Pilotversuch haben wir da gesagt, also grundsätzlich, das hat zwar Spaß gemacht, aber ich glaube, das Format ist so nicht das Richtige. Und dann war es, ja, ist auch tatsächlich so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, zu sagen, lass uns das Ganze doch mal auf 19 Minuten und 4 Sekunden runterdampfen. Und natürlich nicht live quasi ein Spiel kommentieren, das können andere viel, viel besser. Und wer will unsere Kommentare hören, wenn er das Spiel nicht sehen kann? Also haben wir gesagt, gut, dann immer einen Tag nach dem Spiel gehen wir auf Sendung, so schnell, so früh wie möglich. Mhm. Kommt immer drauf an, wann und wie früh die Jungs dann zurück sind. Jetzt am Wochenende, wenn Schalke Samstagabend in Berlin spielt, werden wir am Sonntag zwar schon erst um 15 Uhr aufzeichnen, weil der Kollege Robin Haag, der Schalke nach Berlin begleitet, erst am frühen Nachmittag in Essen sein wird. Also gehen wir dann in unser kleines nette Studio in Essen, besprechen uns vorher nochmal kurz und ich glaube, dass was dieses Format vielleicht so ja ganz gut macht, ist, dass wir uns wirklich nur kurz vorher besprechen. Also okay. Wir werfen uns eben drei Sätze zu und dann, ja komm, egal. Und Kamera ab.
Nee, ne?
Doch, also da ist kein großes... wir überraschen uns gerne auch gegenseitig während des Gesprächs. Aber ich glaube davon nicht. Und die Grundidee dahinter ist natürlich, Robin Haag und Andy Ernst sind die beiden Sportreporter, die Fußballexpertise und Fachkompetenz mitbringen, die sehr viel näher natürlich an Mannschaft und Team und Club dran sind. Und Matthias Heselmann und ich, wir sind Journalisten bei der Watzen-Gelsenkirchen, Lokaljournalisten, aber beide eingefleischte Schalker, verpassen auch kein Spiel. Können daher durchaus auch ein bisschen emotionaler sein. Könnte ich bei Schalke eh nicht ohne. Also,
ja, geht nicht.
Deswegen wäre ich auch, könnte ich auch niemals Sportreporter, Schalke-Reporter originär sein. Ich glaube, ich würde sie immer wieder in Grund und Boden schreiben oder in den Himmel loben. nein, also Spaß beiseite. Diese Mischung macht's, glaube ich. Andy und Robin mit dem eher analytischeren, sportlicheren Blick auf das Ganze. Matthias und ich eher mit der, ganz klar, mit der Fanbrille natürlich auf das Geschehen. Und auch als Gelsenkirchner vielleicht nochmal eine etwas andere Perspektive darauf, was Schalke und der Club den Menschen in der Stadt eben auch bedeutet. Fernab von dem, was die Elfmänner da auf dem Rasen machen. Den Mythos von Schalke, der oft besungen ist, kennt jeder. Und es ist am Ende, es ist halt kein Mythos. Es ist so, ne? Also wir hatten zu Beginn ja auch schon gesagt, wenn Schalke am Wochenende gewonnen hat, dann bist du einfach beschwingter. Lief das Spiel nicht gut, dann macht das was auch ein bisschen mit deiner Stimmung. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Gegner dann nur gebückt die ganze Woche durch die Stadt läuft. Aber es macht was mit der Stimmung. Und vor allen Dingen in einer Stadt, die ohnehin viel einzustecken hat und immer wieder auch einzustecken hat, ist das halt der Stolz der Menschen, vieler Menschen. Ne? Auf Schalke kannst du stolz sein. Dank Schalke bist du wer in der Welt. Auch ihr werdet das kennen, wenn ihr irgendwo weltweit im Urlaub seid und gefragt werdet, wo kommt ihr her? Dann antwortet man in der Regel, also selbst wenn du sagst Gelsenkirchen, dann sagst Schalke, und dann wissen die Leute wo oder was. Ne?
Ja.
Schalke ist eben, und das ist ja völlig klar, viel mehr als nur ein Fußballverein. Und diese Perspektive bringen dann Matthias und ich in den Talk mit ein. Und ja, uns macht es auch Spaß, uns freut es sehr, dass es ganz gut ankommt. Es gibt meist positives Feedback, nicht nur logischerweise.
Ja, klar.
was ganz interessant ist, es gibt im Club auch, glaube ich, keinen, der es nicht guckt. Also das merken wir dann echt.
Ah, okay.
Ja.
Geil.
Weiß nicht, ob es jeder Spieler guckt, das weiß ich nicht, aber viele Spieler gucken es, aber vor allen Dingen die Verantwortlichen, die gucken es alle. Ach, und das kriegst du dann auch gespiegelt, ne? Also,
Also
kriegst du
mit einem Andi spricht keiner quasi, oder was willst du mir sagen?
Nein, das sind ja schon alles Profis, dann habe ich nicht gesagt, aber.
Nein, das war jetzt auch überspitzt, aber also, das war jetzt auch nicht negativ gemeint, ich finde es halt saugeil, weil der ist halt authentisch. Authentizität pur. Wenn Scheiße läuft, dann ist es halt Scheiße, dann sagt er es auch. Dann hat er noch diesen Look dazu, dass es halt einfach dann so rüberkommt und alle geil, aber ja, nochmal ein extra Lob.
Zu seinem Look, weil das immer wieder auch in Kommentaren kommt. Nein, das ist keine Perücke, das sind Andi Ernst Haare. Der Mann hat einfach die geilsten Locke vom Berger Feld.
Voll. Egal ob Wind, ob Wetter, drei Wettertaft. Das funktioniert, geil.
Ja, genau, das macht euch ja so beliebt oder so freudig, dass alle da sind, weil das macht ja Gelsenkirchen aus, dass ihr das Herz auf der Zunge habt und nicht das erzählt, was andere hören wollen, sondern ihr redet das, was euch auf der Zunge liegt oder auf dem Herzen liegt. Und wenn es scheiße ist, wo bin ich auch der Typ, dann sage ich das knallhart, das war scheiße, weil was soll ich da schön reden, ja? Und wenn du mal die letzten zwei Trainer, ich sage das bewusst, die letzten zwei Trainer vor Miron Muslic da waren, die haben ja alle schön geredet, egal was war, immer war irgendwie alles war gut, obwohl es volle Scheiße war, war trotzdem alles gut und das kann ja nicht richtig sein und das ist auch nicht die Philosophie von Schalke. Also sag mal, Schalke ist ein Malocher-Club, da sind so viele Malocher, die ganzen Zuschauer, die da sind, habe ich schon mal in der Folge gesagt, die geben mir letztes Hemd, die sammeln Pfandflaschen, damit sie ins Stadion kommen. Weiß ich nicht, die würden sogar wahrscheinlich ihr Hochzeitstag vergessen, nur damit sie zum Schalke-Spiel kommen. Und dann kannst du doch nicht anfangen, alles immer schön zu reden, weil das ist ja nicht das, was die Fans sehen wollen, sondern die Fans wollen eine Mannschaft sehen, so wie sie jetzt gerade da ist. Und wenn es scheiße war, dann kann man das auch so ansprechen, solange man nicht beleidigt wird oder irgendwie persönlich wird, sondern dafür ist man dann da, dass man das anspricht im Negativen, ja. Und wie gesagt, ich feiere euch. Und auch Robin Hack und wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, weil ich raus war.
Andi Ernst,
genau, Entschuldigung, guck mal, Ernst, wie kann ich das vergessen? Meine Frau und meine Kinder heißen Ernst.
Solange deine Frau nicht Andi heißt, dann ist doch alles okay.
Nee, müsste ich nochmal nachgucken, aber nee. Okay. Nein, aber wie gesagt, und dafür feiere ich einfach, ja. Und von mir aus könnt ihr jeden Tag 19:04 Minuten rausbringen.
Ja. Ja, definitiv, finde ich auch. Sinan, diesbezüglich noch, spürt man eigentlich eine andere Verantwortung bei diesem Talk anstelle eines geschriebenen Artikels, weil der Impact ja vielleicht anders ist?
Eine andere Verantwortung nicht, aber eine andere Wirkung, das definitiv. Mhm. Du kannst 20 Jahre lang Artikel schreiben, wo dein Name immer drüber steht. Und dann machst du irgendwie ein, zwei Jahre lang etwas, wo du auf YouTube zu sehen bist und du wirst auf einmal anders wahrgenommen, beziehungsweise nehmen dich deutlich mehr Menschen wahr, erkennen dich viel mehr Menschen und wissen dich irgendwo einzukategorieren. Sprich, das ändert ehrlicherweise nicht im Ansatz auch nur meine Herangehensweise. Es ist genau wie Marc gerade gesagt hat, das ist dann trotzdem wir sagen, wie es ist, oder wie wir glauben, wie es ist, so, ne? So ist es richtig. Das heißt, du gehst da nicht irgendwie zurückhaltender dran oder so, das nicht. Aber Fakt ist, es wird halt offensichtlich von deutlich mehr Menschen wahrgenommen. Das merkst du dann schon.
Ja, definitiv, glaube ich dir sofort. Wie ist es denn, weil wir es gerade kurz angesprochen haben, diese Balance zu finden, weil ihr natürlich auch ein bisschen vielleicht darauf angewiesen seid, wie euch Verantwortliche, wie euch Spieler halt sehen und wie ihr dann in den Talk halt dann wirklich über die spricht. Also wenn es halt wirklich mal, also ihr seid ja, ihr beleidigt ja niemand, ihr geht ja auch nicht unter die Gürtellinie, aber muss man dann trotzdem so im Kopf nochmal irgendwie so denken, okay, jetzt vielleicht nicht zu sehr draufhauen, weil irgendwann wollen wir wieder ein Interview haben und unter Umständen sehen die Spieler das.
Ja, wenn du das machen würdest, dann hast du schon verloren. Ja, okay. Also das ist dann kein Journalismus mehr. Ne? Wenn du, also natürlich halten wir uns an Anstandsregeln, das ist ja, also brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, ist völlig logisch. Aber wenn du jetzt anfangen würdest zu sagen, Axel Hefer kritisieren wir jetzt mal lieber nicht oder Matthias Tillmann oder auch ein Spieler, weil wir wollen ja auch schon noch irgendwie mit den zusammenarbeiten im Sinne von logischerweise auch Informationen bekommen oder bei Veranstaltungen dabei sein, um nah dran sein zu können, um zu berichten. Nein. Wenn es so wäre, dann kannst du gleich einpacken, weil dann ist es Hofberichterstattung, dann hat es mit Journalismus nichts mehr zu tun. Und so fair empfinde ich Schalke aber auch definitiv. Wie gesagt, ich hatte ja gerade schon gesagt, die gucken das und dann gibt es durchaus auch mal den Kommentar so, boah, da hast du aber, oder da war der Andi aber, oder hat der Matthias oder Robin aber, boah, da sehe ich aber anders. Mhm. Und dann ist doch total okay, weil dann redet man halt darüber, dann teilt man sich darüber, dass ja Axel meinetwegen anderer Meinung war, dann ist das aber in Ordnung. Das heißt aber, keinesfalls hat auch nur jemand ansatzweise in die Berichterstattung reinreden kann. Das ist für mich auch absolut rote Linie grundsätzlich in meinem Beruf, weil so verstehe ich meinen Beruf.
Ja, perfekt. Also, ne, für alle, ja, ich sag's trotzdem, für alle, die es noch nicht kennen, reinschalten, wie Sinan gerade sagte, in der Regel einen Tag nach dem Spiel. YouTube, Anlaufstelle Nummer 1, wahrscheinlich auch auf der WAZ-Homepage irgendwo genau. zu finden. Ne? Ja. Genau, aber ja, in der Regel bei YouTube. Und ich bin auch immer ein bisschen neidisch auf die Klickzahlen, aber habt ihr euch verdient. So, ja, perfekt. Dann würde ich mal 19, so das Ganze...
19:04 Minuten laufen ab jetzt.
Genau, tick, tick, tick. sehr geil. Ja, Marc, hast du noch irgendwas zum Thema Schalke etc.? Weil sonst würden wir dann jetzt mal reindiven in den Mensch.
Nö. Jetzt auf dem Stegreif fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Bin ich reinschmeißen.
Am Ende sprechen wir bestimmt noch über Berlin.
Ja, sicher. Ja, dann leiten wir dich mal offiziell ein mit unserem Jingle.
Der König blaue Teppich ist ausgerollt. Yeah. Die Schalker wissen, was ihr hören wollt. Ah. Jetzt kommt der, ah. Jetzt kommt der, ah. Jetzt kommt der Gast.
Der Gast, endlich mal wieder das Jingle. Ja, lieber Sinan, du bist gebürtiger Gelsenkirchener, Jahrgang 88, also noch 87. Baby. 87, nein! Ja. Okay, ein halbes Baby, im Gegensatz zu uns. Aufgewachsen in einer Altstadt oder in Beckhausen.
Nee, ist richtig.
Ja, ja, sehr gut, immerhin. Und Abi am Grillo-Gymnasium, Zivildienst in der Jugendeinrichtung. Und du sagst, gerade weil Gelsenkirchen deine Heimat ist, muss man besonders drauf schauen. Was verbirgt sich denn da hinter?
Genau so ist es. Also ich bin Gelsenkirchener durch und durch. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich liebe diese Stadt. Es ist meine Heimat. Und seit 5 Jahren habe ich das große Privileg, die Watz in Gelsenkirchen, die Lokalredaktion leiten zu dürfen. Das bedeutet für mich aber auch, dass gerade weil ich meine Stadt so liebe, ich natürlich auch den Finger in die Wunde lege, dort wo es eine gibt. Und das ist kein Geheimnis. Natürlich gibt es in Gelsenkirchen etliche Wunden. Auf der einen Seite, es gibt aber auch wahnsinnig viele liebenswerte Menschen, die diese Stadt zu einer lebenswerten Stadt machen. Es gibt total coole Ecken in dieser Stadt. Und das Geile ist, die gibt es quasi in jedem Stadtteil. Das ist halt anders als in vielen anderen Städten, wo du, naja, in Außenbezirken gefühlt No-Go-Areas hast und in anderen dann das Highlife. Gelsenkirchen hat durchaus in jedem Stadtteil oder fast jedem Stadtteil auch echt total coole Ecken. Und ja, 2, 3 Straßen weiter sieht es auch manchmal sehr gruselig aus. Das ist so. Aber ich halte mich nochmal an den Menschen vor allen Dingen fest. Und das ist nicht nur so gesagt. Das ist keine Phrase, die ich immer wieder wiederhole. Es gibt eine Menge richtig cooler Menschen in dieser Stadt, die sehr viel dafür machen, dass das Leben und das Zusammenleben in dieser Stadt ja so schön ist. Für mich gibt es keinen Grund, meine Heimat zu verlassen.
Ja, Sinan, was ist denn an Gelsenkirchen besser als sein Ruf?
ja, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, aber es sind vor allen Dingen wirklich die Menschen. Also ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Menschen aufzählen, die halt mit Herzblut jeden Tag daran mitwirken und daran arbeiten, dass das Leben in dieser Stadt schöner ist. Das sind die Begegnungen mit diesen Menschen, die halt trotz der großen Perspektivlosigkeit ihren Impact reinbringen, ihren Einsatz bringen, dass das Leben hier eben dennoch Spaß macht. Darüber hinaus gibt's natürlich, das hatte ich ja gerade angerissen, extrem viele geile Ecken. Also je nachdem, was du suchst. Wenn du studentisches Leben und ein bisschen was Neueres suchst, dann bist du auf der Bochumer Straße gut aufgehoben. Die ein oder andere, es sind längst nicht mehr so viele wie früher, aber das ein oder andere, die ein oder andere Kneipe im Bur kannst du schon noch ansteuern. Du bist ehemaliger Boraner, du weißt, wovon ich rede, Tim.
Klar.
Du hast sehr geile, schöne Parks, Grünflächen, du hast Schlösser. Findest eigentlich so ziemlich alles, was du brauchst. Es sei denn, vielleicht du willst irgendwie shoppen oder so. Da ist Gelsenkirchen jetzt nicht die beste Adresse für.
Hat eh keiner Geld, ne?
Oi.
Spaß. ja, und zur Not.
FC Schalke 04.
Ja, ja, der steht über allen halt, ne? Aber was ist denn dann die härteste Wahrheit, die man trotzdem aussprechen muss, auch wenn man die Stadt liebt?
Beweisprobe steht, gesellschaftlich. Das ist so, das zeigen ja nicht nur eindrücklich die Wahlergebnisse, bei denen die AfD für westdeutsche Verhältnisse extrem hohe Werte erreicht hat. Auch das, also wenn du mit offenen Augen durch die Stadt gehst, und das tue ich natürlich, dann siehst du, dass es vielerorts zu gesellschaftlichen Spannungen kommt, weil es Probleme gibt, die die Stadt alleine so nicht lösen kann. Das ist nicht dieses Gejammer und Geheule immer, der Vater Staat soll bei allem helfen, aber es gibt Dinge, die kannst du halt nicht mehr lösen. Wir haben beispielsweise Schulklassen, in denen 90% der Kinder bei der Einschulung kaum oder kein Deutsch sprechen. Warum nenne ich das Beispiel? Weil das dann eine ganze Kette von Problemen dann auslöst. Du kannst ja keinem dieser Kinder gerecht werden. Weder denen, die Deutsch lernen müssen, um sie dann ja weiterbringen zu können, noch denen, die es schon können und schon gar nicht dem Lehrer, der zwischen allem steht. Das führt dann zu Unzufriedenheit bei der Familie dieser Kinder. Das führt zu Unzufriedenheiten in der Nachbarschaft. Und dann am Ende, das kumuliert dann am Ende zu einem Empfinden, Gelsenkirchen sei doch in Teilen verloren. Diese Wahrheit muss man aussprechen. Das ist so. Da stehen wir vor großen Problemen in dieser Stadt, die Gelsenkirchen alleine auch tatsächlich nicht lösen können wird.
Aber das sieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden. Also ne, ich bin 80er Baujahr, Gesamtschule Burmitte gewesen. Da hatten wir halt auch 50, 55, 60% Mitschüler mit Migrationshintergrund, ob teils oder komplett. Aber klar, das war halt noch irgendwie aufzufangen, in Anführungszeichen. Aber klar, wenn es dann irgendwann überhand halt wird, dann, wie du richtig sagst, dann kommst du halt nicht hinterher. Ne? Und das spiegelt sich natürlich dann irgendwann halt dann noch wieder auf anderen Ebenen halt aus. Also ja, was ist da dein Lösungsansatz? Oder wie würdest du da vorgehen, wenn du die Mittel hättest?
Ja, das klingt jetzt zwar ein bisschen, möglicherweise ein bisschen hart, ein bisschen utopisch, aber im Grunde müsstest du, um das lösen zu können, gibt es zwei Wege. Entweder du bekommst die Ressourcen, dass du sehr, sehr viel kleinteiliger unterrichten und lehren kannst und über die Kinder dann an die Familien herankommen kannst. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das andere ist zwar auch relativ unwahrscheinlich, aber vielleicht nicht unmöglich. Es wird der Zeitpunkt möglicherweise kommen müssen, an dem man darüber nachdenkt, wie gerecht sind die Probleme, die Städte haben, eigentlich verteilt. Also was meine ich damit? Müssen möglicherweise nicht ab einem gewissen Zeitpunkt dann Menschen gesagt werden, okay, die dann neu zuziehen, in Gelsenkirchen kannst du jetzt nicht zuziehen, weil die Integrationslast, die Stadt zu leisten hat, ist so hoch, das muss überhaupt erstmal abgearbeitet werden. Aber in Dorsten beispielsweise oder in Bochum oder sonst wo, sind die Kapazitäten entsprechend andere. Das klingt so ein bisschen nach Planwirtschaft und der Staat entscheidet, wo du leben kannst und unterkommen kannst. Und ich weiß, das klingt auch alles sehr gruselig. Du wirst aber eine gewisse Steuerung an, also du wirst nicht drum herum kommen, eine gewisse Steuerungsfunktion zu übernehmen, wenn du nicht willst, dass das völlig aus dem Ruder läuft. Weil du kannst ab einem gewissen Zeitpunkt, also es wird dann immer schwieriger, denen gerecht zu werden, denen du ja gerecht werden willst auch. Ja, wie willst du, also du sagst gerade 50% um den Dreh, was brauche ich. So, das funktioniert, das klappt. Ja, die lernen dann entsprechend die Regeln der Mehrheitsgesellschaft und die Sprache und so, wenn sie nicht schon hier geboren sind.
Also, ja, ja, klar.
Weil halt die andere Hälfte der Klasse eben Deutsch spricht und dann ist dann die gemeinsame Sprache Deutsch. Aber wenn du in einer Klasse beispielsweise, wenn da die gemeinsame Sprache hauptsächlich eine andere ist und Deutsch eigentlich nur noch 2, 3 sprechen, dann funktioniert das halt, dann funktioniert das System so nicht mehr. Und um das umverteilen zu können, musst du entweder sehr viel kleinere Schulen und sehr viel mehr Lehrer haben oder aber du musst halt beim Wohnsitz schon vorher eingreifen können.
Ja, beides am Mammutaufgaben auf jeden Fall. Ne? Aber wird keinen Weg dran vorbeiführen. dass da irgendwas halt passiert, definitiv. Obwohl man es natürlich auch verstehen kann, wenn du halt in eine Community kommst, willst du natürlich dann natürlich vielleicht auch den Ort, wo schon viele deiner Landsleute sind, wo du die Sprache halt vielleicht schneller oder vielleicht auch schon Verwandte halt da sind. Das ist
natürlich
menschlich.
Das ist total. Das ist auch keiner, also ist auch keinerlei Vorwurf an die Menschen, die dann kommen. Ne?
Ja.
Also,
nee, so
das ist ja völlig nicht sachlich. Natürlich ziehst du dann lieber in die Community, die es da möglicherweise gibt. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch die vergleichsweise niedrigen Mieten in Gelsenkirchen. Das ist auch ein Anziehungsfaktor. Auch das ist völlig nachvollziehbar, menschlich und verständlich. Nur kommst du dann irgendwann aus diesem Strudel halt nicht mehr raus,
wenn du
nicht gegenlenkst.
Wo du Mieten sagst, ein bisschen off-topic, gibt es hier noch diese Mediamarkt-Gutschein-Wohnungen, wo du irgendwie einziehst und irgendwie einen 1.000-Euro-Gutschein bekommst? Das war mal vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich da so mal ein, zwei Anzeigen gesehen. Ich glaube sogar im Stadtteil Schalke.
Das kenne ich tatsächlich gar nicht, werde ich mal recherchieren. Klingt interessant.
Ja, mach das mal.
Allerdings haben wir auch keinen Mediamarkt oder Saturn in der Stadt, insofern aber nicht mehr.
Ist der im Bur nicht mehr, der Saturn?
Nee, schon länger nicht. Und der auf der Bahnhofstraße auch nicht mehr.
Auch nicht mehr? Ja. Oh Gott, ey. Okay, ja, okay. Ist jetzt nicht der Maßstab, aber das sagt auch schon viel aus. Dann würde ich jetzt mal ein bisschen auf deinen journalistischen Weg halt gehen. Korrigiere mich, aber seit 2008 bist du dort unterwegs. Ah, sehr gut, endlich mal richtig recherchiert. Hier übrigens nochmal Danke geht raus an die liebe Christine, die mal wieder hervorragende Arbeit gemacht hat. Vom freien Mitarbeiter zu Funke dann gegangen, Online-Redaktion, Social Media, Newsdesk, dazu musst du auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Und dann jetzt, Stand jetzt der Höhepunkt, Redaktionsleitung in Gelsenkirchen seit 2020 bei der WAZ. Warum bist du denn beim Lokaljournalismus geblieben?
Weil es für mich das Geilste ist innerhalb des Journalismus. Du hast die ganze Welt im Kleinen. Ich weiß, das klingt zwar ein bisschen albern, aber es ist so. Und gerade in einer Stadt wie Gelsenkirchen, wo unheimlich viel passiert, also neben dem großen FC Schalke 04, passiert ja unheimlich viel. Ich habe die letzten 10 Tage, letzten 2 Wochen hauptsächlich mit so einem kleineren Sparkasseneinbruch zum Beispiel mich beschäftigt, aber auch darüber hinaus gibt es ja noch wahnsinnig viel. Ne? Auch mit der Lokalpolitik habe ich mich in den vergangenen Tagen noch mal intensiver beschäftigt und wen es interessiert, noch mal ziemlich deutlichen Kommentar dazu geschrieben, dass auch 4 Monate nach der Kommunalwahl sich die Damen und Herren noch nicht dazu durchgerungen haben, eine Ratskoalition zu bilden, obwohl sie doch die Brandmauer gegen die AfD doch deutlicher ziehen wollen. Also worauf will ich hinaus? Du hast vieles, was in der Welt passiert, strahlt ja letztendlich auf unser direktes Lebensumfeld aus. Und im Lokaljournalismus spürst du das 1:1 unmittelbar. Du bist ganz nah dran, das macht total viel Spaß. Bringt natürlich auch besondere Herausforderungen mit sich, denn im Gegensatz zu meinetwegen ein Politikberichterstatter, der über Friedrich Merz schimpft. Wenn ich was über die OB schreibe, muss ich am nächsten Tag auch noch in die Augen schauen können und andersherum. Ja. Und das gilt, zieht sich jetzt nicht nur auf politischer Ebene, sondern ja auch grundsätzlich, wenn du mal über einen Verein beispielsweise eben nicht berichtet hast, weil du das für nicht so relevant hieltest, dann musst du dich im Zweifel am nächsten Wochenende auch irgendwo rechtfertigen, warum die nicht mehr vorgekommen sind. Sprich, diese Unmittelbarkeit, diese Nähe, die ist manchmal fordernd sicherlich, aber macht auch total viel Spaß.
Klingt auf jeden Fall super spannend und zeichnet dich auch aus, definitiv. Was war denn so der schwerste Schritt Richtung Führung? Weil das ist halt schon mal ein Unterschied, wenn du halt dein Team unter dir hast und Entscheidungen auftreffen musst.
Ja, ich glaube, das Schwerste dabei oder das, was am herausforderndsten ist, ist vielleicht, dass du, so verstehe ich jedenfalls meine Rolle, dass ich jederzeit für mein Team, für meine Leute da sein will und bin und dass ich vor allen Dingen versuche zu erahnen, schon zu empfinden, schon wie sie empfinden. Ne? Warum performt vielleicht ein Kollege gerade nicht ganz so, wie er es sonst tut? Ist da was? wann ist der richtige Zeitpunkt, vielleicht die Zügel wieder ein bisschen anzuziehen, und wann lässt man jemanden auch mal, naja, vielleicht mal ein paar Tage underperformen im Vergleich zu dem, was er sonst kann. Also dieses empathisch sein, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, aber das, was die meiste Energie mit sich bringt. Das Alltägliche, also das Organisieren, das Redaktion managen und so weiter, das sind Dinge, die wiederholen sich ja immer wieder. Das sind Abläufe, wenn du die drin hast, und dann perfektionieren oder werden sie zumindest immer besser, und das wird immer routinierter. Mhm. Aber der Mensch, mit dem du arbeitest, der Kollege, die Kollegin, die ist eben nicht jeden Tag immer gleich gut drauf. Wer von uns ist das schon? Und da die richtigen oder die einfühlsamen Antennen zu haben, da investiere ich jedenfalls, so hoffe ich, glaube ich, viel Energie rein. Aber da müsste man meine Kollegen fragen.
Ja, gehen wir mal von aus.
Ja, ne? Dann werde ich mal eben einmal den anrufen. Warte mal eben einmal.
Ja.
Den Andi Ernst. Warte mal eben kurz. Ah, ist besetzt. Schade.
Nein. Der ruft bei Domi an, ne, und beschwert sich.
Du hast halt super gut beschrieben, und ich finde, das alles, was du jetzt gesagt hast, kann man auch auf den perfekten Fußballtrainer ummünzen, ja. Genauso wie du gerade beschrieben hast, genauso ist es auf dem Spielfeld. Du hast deine Strukturen, die laufen von alleine, aber es kommt nicht jeder mit gleicher guter Laune zum Training wie am selbigen Tag, und am nächsten Tag ist schon wieder was anderes, und dann hat der eine Stress mit der Freundin, der andere hat Schluss mit der Freundin, der andere wird Vater, der andere hat dies. Also hast du perfekt beschrieben und macht dich auf jeden Fall super sympathisch.
So viel Lob, ne, Sinan? Wie auf der Arbeit, ne?
Ah, da muss ja, ich auch, ja. Gelegentlich auch, natürlich auch ganz immer wieder auch mal einstecken. Aber auch das gehört zum Job. Das ist halt so.
Gerade in der Position dann halt, ne? Ja.
Ja.
Bleibt nicht aus. Welche Themen liegen dir denn so besonders am Herzen? Also ich habe jetzt ein paar Sachen mir rausgeliehen. Soziales, Integration oder Blaulicht, also Einbruch.
Genau, also im Kern ist es Soziales und Politik. Also so ein bisschen grob beschrieben, was unsere Gesellschaft bewegt, unsere Stadtgesellschaft bewegt. Und das ist das besonders Geile im Lokaljournalismus, es ähnelt ja dann inhaltlich, also was den Content angeht, dann trotzdem kein Tag dem anderen. Ist so. Also heute bist du unterwegs und machst die große, in Anführungsstrichen, große Lokalpolitik. Morgen hast du eine total rührende Geschichte über Vater und Sohn, die gemeinsam einen Schicksalsschlag erlitten haben und darüber reden. Dann bist du bei dem kleinen Schalker, der in Erle jetzt den Papa überredet hat, den Garten zu einem 1000-Schlösser-Zaun zu machen.
Okay.
Und ja, und während du das machst, kommt dann plötzlich auch schon, kommt dann die Meldung rein, weiß nicht, in Bismarck haben sich Leute gegenseitig erstochen oder in Buhr sind Unbekannte in die Bank eingebrochen. Also die ganz große Vielfalt, die macht halt auch viel Spaß. Es gibt wenig Themenfelder, in die ich mich überhaupt nicht einmische, also auch Schule durchaus und Bildung, wo ich ganz selten nur bis gar nicht zu finden bin, ist dann Kultur- oder Gesundheitsberichterstattung. Da habe ich Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die können das um ein Vielfaches besser.
Okay, aber eher dann wegen der Expertise, nicht wegen der, wegen der Interessenlage her.
Ja.
Okay. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Wie schützt du dich, wenn Arbeit und persönliche Betroffenheit sehr nah beieinander liegen?
Boah, wie ich mich schütze, weiß ich gar nicht. Dass das aber manchmal der Fall ist, das kann ich dir sagen. Also gerade wenn du, ja, das ist dann in der Regel tatsächlich auch bei schlimmen oder schweren Kriminalitätsgeschichten so, insbesondere dann, wenn Kinder betroffen sind. Ich bin Familienvater, ich habe 2 Söhne, die sind 6 und 7, und jeder, der Kinder hat, der weiß, das macht dann, also wenn du Vater bist oder Mutter bist, das macht dann was mit dir, wenn du gerade darüber schreibst oder die Geschichten darüber machst, wie ein Kind brutal misshandelt wurde oder Schlimmeres und so. So während du die Geschichte recherchierst und schreibst und machst, bist du völlig professionell. Aber wenn du dann irgendwann abends zur Ruhe kommst und dir das alles nochmal Revue passiert und du, je nachdem wie nah du auch an der Geschichte dran warst, vielleicht mit den mit betroffenen Familienmitgliedern gesprochen hast oder im schlimmsten Fall sogar mit dem Kind selber, ja, das lässt sich nicht kalt, ne? Also natürlich, ehrlicherweise, gehe ich dann zu meinen Kindern und nehme die nochmal ein bisschen fester in den Arm und ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, alles andere als das, aber trotzdem geht dann so der Gedanke.
Dankbarkeit.
Ja. Also richtig schützen kannst du dich davon nicht. Wir können im Team, wenn es nötig ist, jederzeit miteinander darüber reden, das hilft sicherlich. Aber meine Familie, meine Frau und Kinder, das gibt schon viel Power und viel Stärke, um dann ja diese Gedanken auch verarbeiten zu können.
Naja, Hintergrund war halt, wirst wahrscheinlich über viele schlimme Sachen halt berichten oder die auch zwangsläufig mitbekommen, auch wenn es vielleicht nicht immer eine Nachricht halt wert ist oder zwangsläufig. Und das muss man einfach auch verarbeiten halt, ne? Gerade wenn man tief verwurzelt ist in der Stadt. Und ich befürchte mal, dass diese schlimmen Nachrichten ja auch immer mehr werden oder vielleicht eher wahrgenommen werden.
Ja, beides. Also mehr wahrgenommen werden sie natürlich, weil die Möglichkeit der Berichterstattung und Medien zu auf irgendeinem Kanal zu konsumieren ja deutlich größer und einfacher sind. Deswegen werden sie mehr wahrgenommen. Aber es ist zumindest im vergangenen Jahr in Gelsenkirchen durchaus auch mehr gewesen. Also wir haben allein im vergangenen Jahr jetzt, ich glaube, 14 oder 17 Mordkommissionen in Gelsenkirchen gehabt. Und da war schon der ein oder andere echt heftige Fall auch darunter. Und wenn du recherchierst und schreibst und dann kriegst du Dinge und sammelst deine Informationen und sammelst dann auf und ja, wenn dann am Abend nochmal halt Revue passieren lässt, da hat der Vater die Mutter in der Küche abgestochen und danach sich selber und die Kinder waren im Zimmer daneben. Und kreischen, Papa, Papa, bitte lass das, mach das nicht, hör auf. Und hey, so, nochmal, du schreibst deine Artikelmasse, aber am Abend lässt sich das nicht ganz kalt. Also da geht das, die Szenen gehen natürlich so in deinem Kopf nochmal durch. Aber um deine Frage zu beantworten, es ist grauer geworden, schon. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Und da ist mir persönlich auch relativ egal, ob die Kriminalstatistik das jedes Mal immer so 1:1 wiedergibt oder nicht. Denn die Statistiken sind teilweise auch unterschiedlich erhoben, also im Vergleich zu vor 10 Jahren und so weiter. Mhm. Es ist definitiv rauer geworden und damit haben wir auch entsprechend viel zu tun. Ja,
ja. Bitter, bitter, bitter. Dann viel zu viel jetzt Bad Vibes hier aufgeschwitzt. Vielleicht noch ein Thema zu Bad Vibes und zu deiner Arbeit. Thema KI. Mittlerweile kann ja jeder schreiben wie der junge Sinan wahrscheinlich. Wie sehr beeinflusst dich das halt? Also nutzt du halt auch wirklich neueste Technik oder ist das für dich halt so ein, wahrscheinlich ist das ja eine Kunstform, sich auszudrücken, schriftlich für dich. Oder ordne das bitte ein.
Ja, also wir haben klare Richtlinien, was die Nutzung von KI betrifft im Verlag. Wir nutzen KI quasi fast noch gar nicht. Also bei der als Unterstützung zum Korrekturlesen, logischerweise. Aber das ist ehrlicherweise nichts großartig anderes, als was Word schon vor 20, 25 Jahren konnte.
Ja.
Und es gibt Dinge, die ich bei ChatGPT beispielsweise, also wir haben eine Funke KI, ne, Funke Mediengruppe, wir haben eine Funke eigene KI, aber vergleichbar dann meinetwegen mit ChatGPT. Es gibt dann Dinge, die ich dann da reinwerfe, um einen Eindruck zu bekommen, aber nichts, aber gar nichts geht dann wirklich nochmal ohne gegenrecherchiert zu sein bei uns raus. Sprich, KI spielt keine große Rolle. Und das eigentliche Schreiben als solches, in der Tat, das ist dann für viele sicherlich jetzt auch einfach nur. Unsere Arbeit besteht ja in erster Linie aber dann darin, die Informationen halt zu sammeln, möglichst exklusive, das sind nicht immer exklusive Wahnsinns-News, Nachrichten, es ist durchaus auch die Reportage, die emotionale Geschichte über dich, über Marc oder so, das kann ja keine KI machen.
Ja, ja,
also,
ja.
Zumindest jetzt noch nicht, ne?
Noch nicht, ja.
aber machen wir uns da nichts vor. Natürlich ist das ein Thema in allen Verlagen, bundesweit und weltweit, wie man mit diesem Thema umgeht. Und wir haben da auch eine, also das kann auch eine Chance sein, ja, anderthalb Sätze, dann möglicherweise führen die, also mir geht es zumindest so auf Facebook und auf teilweise anderen Social Media Plattformen, mir gehen die KI erstellten Videos zum Beispiel mittlerweile schon richtig auf den Keks, weil es total, also wahnsinnig viel ist.
Ja, ja.
Und möglicherweise führt es auch irgendwann dazu, dass immer mehr User, also ich sage, eher wieder die klassische Marke aufsuchen, weil sie sagen, ja, bei dem, was ich sonst so da gelesen habe, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist das irgendwie irgendwo künstlich basiert und Fake News? Der Watz, im besten Fall vertraue ich, dass es eben recherchiert ist.
Ja, aber löblich auf jeden Fall, dass ihr dann noch Abstand haltet, in Anführungszeichen, oder das nicht in euer alltägliches Leben halt oder in die alltägliche Arbeit zu sehr mit einfließen lässt. Was natürlich auch für die obersten Bosse wahrscheinlich irgendwo reizvoll ist, vielleicht ein, zwei auszutauschen und den Rest halt über KI zu machen halt. Ne? Also viele Jobs werden ja früher oder später auf jeden Fall da bedroht durch die künstliche Intelligenz. Ja, dann, dann schließen wir jetzt das Thema Journalismus. Oder höchstens, du hast noch was, du kannst hier einen großen Aufruf machen. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, ja, geht studieren und macht sie in Sinan nach.
Ach. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht studiert. Also ich bin einer der wenigen in meiner Branche. Also studiert habe ich schon, aber eben nicht abgeschlossen.
Ja. Ja.
Ich habe nach dem Abi einen Zivildienst gemacht, wie du schon gesagt hattest, in einem Jugendheim oder in so einer Sozialeinrichtung. Und bin dann, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, so richtig ins Politikwissenschaftsstudium in Duisburg gerutscht, ohne irgendeinen Plan zu haben, um ehrlich zu sein. Und habe parallel als freier Mitarbeiter bei der WAZ in Duisburg angefangen, erste kleinere Texte zu schreiben und dann immer mehr. Und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich mehr Zeit in der Redaktion verbracht als auf dem Campus. Sprich, ich habe kein abgeschlossenes Studium. Das braucht man auch mittlerweile nicht mehr. Das war lange Zeit im Journalismus Grundvoraussetzung.
Ja.
Interessiert sein, neugierig sein, das sind viel wichtigere Skills, wenn jemand in diesen Beruf rein möchte.
Ja, geil. Ja, sehr schön. Ja, dann habe ich jetzt noch ein Thema. Ich glaube, das liegt dir auch sehr am Herzen, als Überschrift zur Haltung, Rassismus und Debattenkultur. Du hast ja relativ oft drüber geschrieben, über Alltagsrassismus, ob jetzt klein, ob groß, ob spürbar oder vielleicht irgendwie durch die Hintertür. Willst du erstmal was dazu sagen, bevor ich dir ein, zwei Fragen stelle? Oder?
Schieß ruhig los,
ja. Wie hat sich dein Umgang damit jetzt über die Jahre so verändert? Und oder hat er sich damit verändert? Und wie gehst du damit um? Also, ne, wir gehen jetzt davon aus, wahrscheinlich wirst du auch durch irgendwelche Idioten oder Arschlöcher schon mal blöd angeguckt worden sein. Ey, Chefredakteur hier, was, ne, Türke, so ganz platt gesagt. Da wirst du wahrscheinlich auch schon irgendwelche Berührungspunkte mitgehabt
haben. Ja, das kommt sicherlich, klar, also das kommt sicherlich auch vor. Das ist so, und aber über die Jahre hat sich da mein Blick durchaus auch gewandelt. Und ich glaube, das liegt dann schon auch an einem gewissen Reifungsprozess. Wenn du mit 15, 16, 17, 18, 19 das Gefühl hast, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich spreche diese Sprache, kenne die Kultur, alle Geflogenheiten, und trotzdem seht ihr mich immer irgendwie als jemand etwas anderen, als ihr seid. Ne? Es ist Dann macht das gerade in einem Reifungsprozess, in so einem Alterungsprozess, wenn du erwachsen wirst, das macht was mit dir. Weil du denkst, ey, ich kann tun und lassen, was ich will. Irgendwie bin ich trotzdem für die nie einer von denen oder ein Teil von denen. Irgendwie gibt es halt immer einen Zusatz noch, der mich unterscheidet. Oder sie glauben, dass er mich von ihnen unterscheidet. Dann kommen so Erfahrungen hinzu, dann kommen so Erfahrungen hinzu, die dann viele junge Erwachsene machen, die phänotypisch dann ähnlich aussehen wie ich. Du kommst dann in keinen Club rein und das macht dann wieder was mit dir, gerade halt so mit 18, 19, ne? Weil du denkst, wieso dürfen irgendwie alle, und der ist auch stockbesoffen und sieht aus wie Hulle. Ich weiß ja, dass ich kritischer beobachtet werde, deswegen habe ich noch keinen Schluck getrunken und mich vernünftig angezogen und so weiter und komme trotzdem nicht rein. Das macht dann was mit dir, wenn du dann aber einen stabilen Freundeskreis hast, und den habe ich und hatte ich Gott sei Dank, dann feiert man, macht man halt ein paar mehr Küchenpartys oder geht hier auf Mechtenberg, also im Stadtgarten, mit einer Kiste Bier und feiert da. Dann reifst du daran, du wirst stärker, und mit der Zeit hat sich mein Blick auch darauf zunehmend gewandelt. Also ich heiße das nach wie vor nicht gut, gar keine Frage. Ich verstehe aber zunehmend mehr, wo manche Vorurteile und Ressentiments herkommen. Noch einmal, um es deutlich zu machen, ich heiße es nicht gut, ich verstehe es nur zunehmend mehr. Das liegt wahrscheinlich halt auch daran, dass ich qua Beruf viele Berührungspunkte eben bei dem Thema habe, wo Dinge nicht funktionieren, und sie kommen, werden dann oft einer Personengruppe zugeordnet, und es ist dummerweise oft auch einer aus dieser Personengruppe. Was lange noch nicht heißt, dass jeder, der so aussieht, auch so sich verhält, aber dieses Vorurteil, was du hast, das wird zu oft bestätigt. Und dann ist das so ein Hamsterrad, was sich immer weiter dreht, halt auch über Jahre und Generationen.
Ja, wahrscheinlich ist es ja auch so, du kannst 100-mal was Positives erleben, es reicht aber ein negatives Erlebnis halt, und schon, ja, natürlich, war doch klar. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann, wenn du halt schon so vorurteilhaft an die Sache herangehst, dann suchst du natürlich nur nach der Bestätigung. Aber ist das wirklich so krass, also hast du das wirklich so auch als Rassismus dann erlebt? Solche Situationen wie an der Tür zum Beispiel?
Ja, und auch später dann natürlich Dinge, ne? Also du kriegst irgendwann auch mal im Laufe deiner Redakteurskarriere natürlich den einen oder anderen Kommentar, der Haustürke, der Watz, und der Hauskanacke, der Watz, und solche Geschichten oder andere. Okay. Das kommt vor. Gott sei Dank nicht alltäglich, also ich will es jetzt nicht um Gott nicht schlimmer machen, als es ist, aber ja, natürlich gibt es das auch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn du als Politik oder als Beobachter, als Berichterstatter gerade bei Neonazi-Demos bist, dann wirst du halt auch ganz schnell logischerweise selber gefilmt, fotografiert und auf entsprechenden einschlägigen Seiten als der Kanacke von der Zeitung, den man mal ruhig aufsuchen kann oder so, irgendwo hingestellt. So,
das ist ja schon mal passiert in der Form. Ja. Du sagst das so nebenbei, Alter.
Ja, es gibt, also weil es Kolleginnen und Kollegen gibt, denen ja viel Schlimmeres passiert, ne? Und die viel heftigere Dinge erleben, als nur irgendwelche dummen Worte, die irgendwo geschrieben oder bei Social Media gepostet sind. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die erfahren tatsächlich dann die reale Gewalt. Deswegen.
Okay, also dir ist in der Hinsicht, in der Hinsicht ist noch nie was passiert. Also nur in Anführungszeichen blöde Worte, leere Worte, aber okay. Ja, aber reicht natürlich schon halt, ne? Wegen dem Aussehen, Alter, ne? Das ist so, ja, wird sich auch nie ändern wahrscheinlich. Oder auf jeden Fall nicht mehr in unserer Generation. Vielleicht irgendwann. Da jetzt nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Wie erlebst du das denn im Schalke-Umfeld? Also Alltagsrassismus etc. pp.
Ja.
Gibt es wahrscheinlich immer noch, da müssen wir uns keinen vormachen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, lass mir nicht trifft, dass es irgendwelche Idioten gibt, die dann sagen, ja, war ja klar.
Ja, also die gibt es mit Sicherheit, bei 62.000 oder 60.000 Zuschauern ist das nicht auszuschließen. Aber grundsätzlich positioniert sich der Club da ja schon wirklich mehr als deutlich, also sehr, sehr deutlich zu, und wiederholt diese Haltung ja auch immer wieder. Und ich habe selber mehr als 10 Jahre im Block K gestanden. Und ja, natürlich hast du da über die Jahre auch mal irgendwie den einen oder anderen Bekloppten mal, der irgendwie einen doofen Spruch gelassen hat. gehört oder gesehen, aber ich habe immer auch Gegenreaktionen erlebt und gesehen und gehört. Und da, glaube ich, gibt es mit Sicherheit ganz viele andere Fußballvereine in Deutschland, die da ganz andere Probleme mit haben. Grundsätzlich halte ich den FC Schalke 04 mit seiner Haltung und das, was ich selber in der Arena erlebe, dafür für wirklich beispielhaft, um ehrlich zu sein. Weiß ich, Marc, ob du anderes erlebst, bist, wenn ich richtig informiert bin, ja auch bei jedem Heimspiel da.
Ja, hast du dich gut informiert. Nee, also ich habe das genauso kennengelernt wie du auch. Es gibt schon mal hier und da, habe ich auch schon mal erlebt, direkt zwei Reihen hinter mir, aber da habe ich mich auch umgedreht, habe den gepackt, habe gesagt, so Kollege, für dich ist das besser, wenn du mal Luft holst. Aber das wirst du überall haben. Aber ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, bei uns auf Schalke ist das noch alles, ja, im grünen Rahmen will ich jetzt auch nicht sagen, einer ist schon zu viel, aber ist das noch harmlos?
Ja, aber es ist also kein Vergleich, glaube ich, zu vielen ostdeutschen Clubs, ohne jetzt jemanden bashen zu wollen oder aber auch. Ja,
klar. Absolut nicht. Absolut ja, nicht.
Oder aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber über viele Jahre auch auf der Süd in Lüdenscheid, wo die einschlägige Szene, wo Neonazi-Szene gemischt mit Hooligans da die ganze Kurve oder die ganze Tribüne eingeschüchtert haben oder zumindest die aktive Fanszene. Ja. Also von solchen Verhältnissen nicht mal ansatzweise auf Schalke. Auch die organisierte Fanszene auf Schalke habe ich da immer sehr, sehr deutlich empfunden. Sei es die Ultras und auch andere Ultragruppierungen. Da habe ich, wenn dann in so einem Umfeld mal was gesagt wurde, dann hast du auch ganz schnell von Ultraszene durchaus so, das Schnauze gehört ja nicht jedem, machen wir hier nicht oder so. So habe ich es definitiv erlebt.
Ja, okay, ja, sehr gut. Also nicht sehr gut, dass es solche Leute gibt halt, aber das ist halt zum Thema. Ich hätte jetzt noch eine These, oder was heißt These, aber ich weiß gar nicht, ob ich das Wunsch nennen soll, aber wenn ich jetzt schon mal hier jemand habe von der WAZ und mit Migrationshintergrund und etc. pp. Alle Türken, die ich damals kennengelernt habe, oder grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal pauschal, haben ihren Lieblingsverein in der Türkei. Ob es jetzt Trabzon ist, Galatasaray, Bursa, scheißegal. Und das, was ich erlebe, wie die dann Fußball leben und gucken, ist halt nochmal teilweise ein anderes Level als so der obligatorische Klaus in Block XY. Damals war es zumindest so, ich wohne jetzt schon länger nicht mehr in Gelsenkirchen, da waren zwar viele Schalke-Fans, aber das war halt nicht so innig und so heißblütig halt. Ne? Also ich habe zum Beispiel einmal ein Derby gesehen, Galla gegen Fenner in Gladbach. Das war irgendwie so ein Superpokalspiel für die Fans. Weil in der Regel siehst du ja vielleicht ein, zwei Mal ein Spiel deines Lieblingsvereins, wenn du im Urlaub bist oder extra dahin fliegst. Was ich mir immer so gewünscht habe, auch wenn es vielleicht ein bisschen naiv ist, dass dann halt so eine Community halt entsteht, die von mir aus ihr Bursa oder ihr Trabzon halt haben, aber dann am Spieltag für Schalke richtig abgehen und dann so türkisches Feeling aus so einem Hexenkessel in der Arena haben. Ohne jetzt zu sagen, die Stimmung in der Arena ist irgendwie nicht geil oder so, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ja, also vorweg, es gibt übrigens einen Galatasaray-Fanclub und einen Fenerbahce-Fanclub in Gelsenkirchen, die jeweils ziemlich coole, wie heißt das noch, Vereinsheime sozusagen haben und da die Spiele ihrer Mannschaft gucken, hochprofessionell aufgezogen, ne, mit diesen Leinwänden, Musik und. Also ist schon ziemlich geil, ist schon ein Erlebnis, kann man sich mal reinziehen.
Ja, geil.
Und ich war tatsächlich vor ein paar Wochen dann mal zu Gast im Gala-Fanclub bei einem Derby gegen Fenerbahce, um es dort zu gucken. Und etliche von den Jungs und Mädels, die da waren, die kenne ich auch aus der Arena als Schalke-Fans. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen Fankultur. Also man darf es nicht überhöhen. In der Türkei hast du das eben auch nur bei 3-4 Vereinen und der Rest der Liga, das spielt quasi vor einer Handvoll Zuschauern. Und bei diesen 3-4 Vereinen ist es aber in der Tat dann so, da gibt es dann quasi keine Sitzplätze. Also ja, es gibt welche, aber sitzt niemand.
Da sitzt halt niemand.
Genau, das komplette Stadion steht dann halt und singt dann halt mit. Und das ist dann eine andere Atmosphäre, das stimmt. Das ist einfach eine Kulturfrage zum einen. Und am Ende des Tages glaube ich auch vielleicht eine Frage der Ticketpreise irgendwann. Also die sind in der Türkei zwar auch mittlerweile sauteuer, aber wenn ich halt 50.000 Dauerkarteninhaber habe, von denen, also ich bin ja selber einer von denen, sehr viele auch sehr viel Geld zahlen, dann ist das auch nochmal ein anderes Feeling. Du stellst dich nicht alle zwei Wochen da 90 Minuten die ganze Zeit hin und rastest aus. Aber wenn du aufgrund höherer Ticketpreise eben nur relativ selten ins Stadion kannst, dann ist das wahrscheinlich, auch nochmal was anderes.
Ja.
Mini-Anekdote. Wir haben uns dazu verabredet, noch keinen konkreten Termin. Und ob wir es tatsächlich mal durchziehen, weiß ich nicht. Aber verabredet haben uns Rüdiger Abramczyk, Mike Büskens und noch ein, zwei Experten. Wir wollen eigentlich unbedingt zusammen nochmal in Istanbul ein Derby gucken.
Ah,
und Abi soll als früherer Gala-Spieler die Tickets klar machen. Wir arbeiten da noch dran. Wir haben ja mittlerweile eine Schalker Dependance bei Galatasaray. Also nicht nur da, aber vor allem auch bei Galatasaray. Das wäre schon geil, wenn wir da
drücke ich die Daumen auf jeden Fall.
In unseren Schalke-Trikots bei dem Gala-Fenner Derby Leroy und den anderen Jungs.
Aber da höre ich das dann richtig raus, dein Herz schlägt dann eher für Gala.
Also ich bin eher Gala-Sympathisant, genau. Mein Vater ist Fenerbahce-Fan, wahrscheinlich war das dann dieser jugendliche Rebelle da. Zu meiner Kindheit war das einfach die europäisch stärkste Mannschaft. Gala hat damals auch UEFA Cup geholt.
UEFA Cup,
passte so in die Zeit. Aber Fan wäre übertrieben. Also ich bin Fan vom SM4. Wenn du mir die Adern hier links aufschneidest, dann fließt da blau-weißes Blut und auf der anderen Seite ist es noch schwarz-weiß-grün, die Farben von Gelsenkirchen.
Oh, scheiße. Eigentlich die perfekten Schlussworte. also im Großen und Ganzen hätte ich jetzt noch ein, zwei so Quickfire-Fragen halt, aber ich würde noch mal vorher dann vielleicht einen Ausschau, weil Marc will auch mal, glaube ich, wieder mal was sagen zu Berlin.
Ich höre interessiert zu und wenn ich ab und zu mal die Augen schließe, dann denke ich immer direkt an Inside 1904 Minuten. also von daher alles gut.
Ja, dann
soll übrigens, Leroy Sahne hat da auch Geburtstag am Sonntag.
Oh. Auch noch, okay.
Ja, zeitgleich mit meinem Sohn.
Alles Gute nachträglich an alle Beteiligten.
Ja, genau, alles Gute.
Ja. Dann, dann würde ich mal das Jingle spielen, ne, für den nächsten Gegner. Können wir, haben wir und wir können es uns ja erlauben. Dann let's go.
Na klar.
Der nächste bitte. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Wer ist der nächste Gegner? Was erwartet uns? Hier kommt der Ausblick der Woche. Der nächste bitte.
Ja, Marc. Oder Sinan.
Der nächste,
dann erzählt
bitte.
Erzählt uns mal was, ja.
Ja, also unser nächstes Auswärtsspiel Samstagabend im Olympiastadion gegen die Hertha aus Berlin. Sinan vorab, gibt es auf dem Feld ein Wiedersehen mit Paul Seguin? Fragezeichen.
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht? Also wie gesagt, ich bin auch noch nicht überzeugt, dass er spielt. Hat zwar die letzten Wochen vor der Pause, fand ich, wesentlich besser gespielt. Ich meine, war ja auch lange genug verletzt, aber die letzten zwei Spiele fand ich ihn echt stark in Berlin. Mhm. Aber ich habe mich echt schon die ganze Zeit gefragt, ob wir ihn am ersten Spieltag in der Rückrunde wirklich auf dem Feld sehen. Und also du sagst nein?
Ja, okay, er war jetzt ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Kann natürlich schon sein. Trainer bringt ja gerne ehrlicherweise Spieler gegen ihre Ex-Clubs immer ran, das war ganz auffällig. Und er muss zumindest nicht die Braunschweiger, also die Schalker Fraktion in Braunschweig nachahmen.
Das wäre ja, wär natürlich so ein wirklich so ein richtiger Albtraum. Ne? Ich sag mal, Tim und ich haben uns echt oft lustig gemacht über die Standardsituation von ihm. Ne? Wir haben auch schon mal darüber geschmunzelt und gesagt, wenn ich Innenverteidiger wäre, ich würde gar nicht mehr nach vorne gehen bei einer Ecke, weil die kommt ja eh nicht bis im Fünfer. Aber ja, also ich fand jetzt, ja, was soll man sagen? Also Berlin wird auf jeden Fall jetzt schon wieder ein dickes Ausrufezeichen. Das haben wir letzte Saison auch gesagt in der Hinrunde. Die ersten vier Spiele, lass uns erstmal abwarten, was da passiert. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Also ich sag mal, der Start ist immer enorm wichtig. Und wir haben auch wieder ein schweres Programm mit Berlin und dann nach Lautern. Und ich glaube, ja, weil alles verlieren wäre jetzt nicht unbedingt... wie soll man sagen? Ist natürlich kein guter Start, keine Frage. Aber Berlin ist eine Mannschaft, da kannst du verlieren. Gerade in Berlin. Jetzt fehlt natürlich der Abwehrchef und Kapitän. Wie heißt er nochmal?
Der Glatz kommt da, ne?
Genau. Leitner.
Leitner.
Fällt mit Rot aus. Ob es jetzt ein Vorteil ist für uns, weiß ich nicht. Ist natürlich schon Abwehrrecke, keine Frage. Aber ich denke, Berlin hat nicht ohne Grund den teuersten Kader in der Liga. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir da mit einem 1-1 im Gepäck nach Hause fahren.
Kann ich gut mit leben.
Ja, also mit dem 1-1 würde ich auch absolut mit zufrieden sein. Wir halten sie auf Abstand und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich glaube schon, dass Hertha am Ende doch noch ein Wörtchen mitreden wird um den Aufstieg. Deswegen wäre ich mit dem 1-1 absolut zufrieden. Aber Tim, was meinst du? Was kommt bei uns dabei raus?
Ja, also klar, ein Punkt auswärts ist immer gut, wenn du die Heimspiele gewinnst, aber ja, wer mich kennt, natürlich gewinnen wir da 0-2. Selbstverständlich, Alter. Wann haben wir da gewonnen? Letzte Mal im März oder so, ab Februar? Also warum nicht jetzt? Jetzt sind wir noch besser als in der letzten Saison, also spricht für
mich nicht viel dagegen. Ich meine, wir haben doch letzte Saison in Berlin 2-1 gewonnen, oder?
Ja, deswegen. Und jetzt sind wir Erster, also was soll dagegen sprechen? Also. Machen wir.
Ja.
Ungeschlagen Meister.
Ja, ja, die Gefahr ist natürlich, wie Sinan gerade schon sagte, sind immer so die Ex-Spieler, ne, mit Fabi Rehse, dann hast du Paul Seguin, und der Rehse, fand ich, ist auch ein verdammt guter Kicker. Glaube ich, einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort damals auf Schalke. Jetzt sieht es schon wieder anders aus, aber naja, so ist es halt, ne.
Ja,
eine absolute blaue Welle wird auf Berlin zurollen, denke ich. Es war schon wieder die Sprache von 20.000 bis 25.000 Fans. Ich war ja beim Heim-Auswärtsspiel in Düsseldorf. Ist natürlich geil, ne? Und alleine das ist schon das Ding. Du hast eine Mannschaft, die wirklich eine Mannschaft ist, wo im Moment alles passt, von Trainer, Ersatzspieler, Zeugwart, was auch immer. Ja, also nochmal schöne Grüße an Blume. Geiler Typ. Aber dann noch so viel Fans im Rücken. Also du hast ja gar keine andere Wahl, wie 15 Kilometer zu laufen in dem Spiel und mindestens den einen Punkt aus Berlin zu entführen.
Super gesagt. Ja, der Trainer weiß Bescheid. Sinan, noch was zu Berlin oder bist du sprachlos?
Also ich freue mich drauf, dass es wieder losgeht. Ich habe echt Bock. Aber ich sehe es genauso wie Marc. Bin überzeugt davon, spricht alles dafür, dass die Mannschaft motiviert sein wird, ne, mit so wahnsinnig vielen Schalkern im Rücken. Aber es ist halt auch die Hertha. Also ein Unentschieden wäre schon total okay. 3 Punkte mit Kusshand genommen, gar keine Frage. Aber ein Selbstläufer wird das auf keinen Fall.
Ja. Nee, das sowieso nicht. Aber wir sind guter Dinge und selten waren die Voraussetzungen so gut. Ja, Sinan, dann hätte ich jetzt noch 2 Fragen, bevor wir uns
Stopp. Bevor du da wieder machst, möchte ich noch mal einmal unsere Freunde von der Blue Charity erwähnen. Ja, auch das darf hier nicht vergessen werden. Wenn wir schon dabei sind, beim Auswärtsspiel oder den Ausblick auf das Auswärtsspiel zu haben, wir verlosen immer, ich weiß nicht, Sinan, ob du das schon mal mitbekommen hast, wir verlosen immer so schöne Armbänder von der Blue Charity. Hier ist zum Beispiel so ein Kumpelband, da steht dann Kohle geht, Kumpel bleiben, oder ganz besonders hier, sag mal, Schalke auf Kohle geboren, ja, und Deswegen, liebe Community, tipp bitte unter dieser Folge fleißig das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Schalke. Und wenn einer richtig liegt mit dem Tipp, da werde ich natürlich eins von diesen wunderschönen Armbändern aussuchen, die ich dann immer zeitgleich verschicke. Bei mehreren gleichen Tipps entscheidet wie immer das Los. Und ja, also viel Erfolg.
Ja, auch von mir. Daumen sind gedrückt. Also Sinan, du hast 1-1 getippt. Vielleicht kannst du ja auch dann in der nächsten Folge das Kumpelband herragen.
Ah, Sinan gebe ich eins persönlich beim nächsten Spiel gegen Kaiserslautern, wenn du da bist.
Bin ich, ja.
Bisse, ja, guck, dann treffen wir uns gegen Lautern und ich gebe dir eins und für deine Jungs auch.
Sehr schön. Ja, die Spendierhosen auch im neuen Jahr an. So kennt man den Trainer. Ja, Sinan, dann zum Abschluss noch zwei Fragen. Einmal Gelsenkirchen in 3 Worte, bitte.
Boah.
Ja.
Leidenschaft, Ehrlichkeit, Herausforderung.
Sehr schön. Könnte die Überschrift der Folge sein. Und deinen persönlichen Schalke Magic Moment. Egal ob Low oder Highlight.
Pokalsieg gegen MSV Duisburg in Berlin dabei gewesen. So wahnsinnig viele. naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Ja. Haben wir noch nicht gewonnen. So sollte der Satz enden, ne? Ja. Kommt noch alles. Die glorreichen Zeiten fangen an. Ja, dann fange ich jetzt mal an. Vom ersten Kontakt bis jetzt zur letzten Minute. Sensationell. Also tausend Dank, Sinan. So wie du Gelsenkirchen beschrieben hast, mit Barmherzigkeit, Offenheit, Liebe. Dafür bist du auf jeden Fall der perfekte Repräsentator. Richtig, richtig cool. Max hat schon gesagt, die Stimme und das Ganze drumherum, richtig, richtig geil. Euer Format natürlich auch sensationell. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht der letzte Kontakt, dass man immer mal wieder sich mal trifft und ja, wie auch immer im Kontakt bleibt. Danke auf jeden Fall dir, das Beste auf der Welt wünsche ich dir und deiner Familie beruflich und Schalke technisch sowieso. Bleib bitte so, wie du bist. Und ich kann mich nur erneut bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und war richtig, richtig geil. Marc?
Ja, ja, den kann ich ja mich nur anschließen. Also Sinan, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, Tim hat eigentlich alles gesagt, hat nur vergessen, bestell bitte deinen lieben Kollegen, den Herrn Ernst und den anderen auch nochmal liebe Grüße von uns. Macht genauso weiter und wenn es mal scheiße war, dann sagt es ruhig.
Das werden wir. Vielen Dank für die Einladung, danke für die netten Worte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch und auch ich wünsche euch natürlich nur das Allerbeste. Und ja, vielleicht sehen wir uns gegen Lautern und trinken ein Bierchen zusammen.
Ja, sehr gerne. Ich nehme eine Cola, aber okay, ich hoffe, wir sehen uns und du bekommst die Armbänder.
Okay.
Also, ciao, ciao und Glück auf.
Glück Tschüss. Auf.